Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Moin Moin und herzlich willkommen zur 442. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir ist heute André.
Hello.
Ich wollte gerade sagen, irgendwie also wir haben selten eine Filmreihe besprochen mit so unzuverlässiger Besetzung, nenne ich es mal.
Also ja, das stimmt. Nicht
im Sinne
ja.
von als Diss an unsere Kolleginnen, sondern einfach, dass wir drei Filme mit drei unterschiedlichen Podcast-Besetzung hier hatten.
Und pro Film werden immer weniger Leute. wenn es noch einen gäbe, hättest du die alleine gemacht.
Oder? Ja. Nein, aber es gibt ja gute Gründe dafür und von daher habt da Nachsehen.
Sind alle mit gutem Grund entschuldigt, ja, natürlich.
Haben alle einen Entschuldigungszettel vorgezeigt.
Ja.
Ja, wir sprechen heute über Maxine, den abschließenden Film von Ty West's X-Trilogy. Und da habe ich mich total drauf gefreut. Und ich kann dir jetzt schon mal sagen, es gab eine Überraschung. Aber dazu später mehr. Aber dazu drei Stunden mehr.
Bei mir gab es keine Überraschung. Die einzige Überraschung ist, dass ich den heutigen Film endlich mal physisch gucken konnte, weil das sagte ich ja letztes Mal schon, dass der einzige ist, den ich im Regal habe, warum auch immer. Ja, und ob sich das ändern wird, werden wir am Ende erfahren.
Ja, welche Version hast du?
Ja, das Mediabook von Kepler.
Ne, die haben zwei.
Achso, ich habe dieses pinke. Ja, genau,
das habe ich. Ja, auch. Ja, ja. Ja, finde ich auch am besten.
Das schick, ja, das ist sehr schick.
Ich glaube, es gibt noch, ja, auf der Steelbook-Version, da ist Mia Goth noch geprägt, glaube ich. Da kannst du sie berühren.
Oh, anfassen, oh.
Ja.
Nee, finde ich schlecht.
Ja, im Endeffekt muss man ja, André. Also ich bin jetzt nicht E24 dankbar, aber man kann das schon durchaus so sagen, man kann zumindest dankbar dafür sein, dass sie das Vertrauen hatten, die ganze Vision von Ty West umzusetzen. Ne? Also ich kann mir vorstellen, klar, die waren ja nicht unerfolgreich, die haben ja durchaus was eingespielt, gerade gemessen an den Produktionskosten, also Pearl und X, aber es waren ja jetzt auch keine Hits, sag ich mal, ist jetzt kein Backrooms oder kein Obsession gewesen, wo man sagt, oh, ja, da hauen wir gleich noch drei weitere raus, sondern das war schon so immer so auf dem Level, hat 1 Million gekostet, 15 Millionen eingespielt, so in diesem Rahmen. Und dass sie da wirklich alle drei Filme mit ihm umgesetzt haben, ist bei anderen Studios undenkbar.
Also da zittern andere mehr.
Ja.
Oder keine Ahnung, hat man sowas wie Dungeons and Dragons, anderes Thema jetzt, aber viel größer, aber der ein mega guter Film war, aber wo bis jetzt noch irgendwie gezittert wird, ob da überhaupt jemand Nachfolger kommt. Also finde ich auch, da haben sie sehr viel Vertrauen gehabt in so eine kleine Filmreihe, die ja nicht auf nichts basiert, die kein Franchise hatte, die nicht irgendwelche Vorschusslorbeeren groß hatte. Und haben wir letztes Mal ja auch schon festgestellt, dass sie teilweise Back-to-Back gedreht haben oder der ganze Plan schon stand. Ja. Also da hatte vor allem Ty West hatte da sehr viel Vertrauen in sich selbst.
Ja, ja. Und es war ja nicht irgendwie, hat er keinen Drei-Filme-Vertrag oder so unterschrieben. Es war ja wirklich jedes Mal neue Verhandlungen und musste seine Ideen pitchen dort. Aber ist schon bemerkenswert. Also gerade, wie gesagt, in der heutigen Zeit. Und wir hatten ja auch schon angekündigt, es wurde ja dann vor Pearl lief ja damals bei der Premiere dann der Teaser zu Maxine. Und da waren die Leute dann wirklich überrascht und dachten, okay, what the fuck, es gibt noch einen dritten Film, wie cool ist das denn? Und als ich den Teaser gesehen habe, dachte ich auch, oh ja, das ist genau das, was wir sehen wollen. Wir wollen Maxine Minx in einem 80s-Film sehen, auf jeden Fall. Und das war erstmal meine Herangehensweise. Und als wir den auf der Presseverführung gesehen haben, war ich tatsächlich auch hin und weg von dem Film. Ich weiß, dir ging es anders. Zu den Begründungen kommen wir ja später noch. Hm. Aber ich dachte so, wow, das ist genau mein Film. 80s-Style, 80s-Frisuren, geile Mucke. Dazu so diese Giallo-Vibes und Slasher-Vibes. Das ist genau mein Ding. Und das dachte ich auch im Rewatch noch. Aber jetzt, beim neuen Rewatch, stay tuned, sage ich nur. Aber es war so, bei dir war damals der erste Eindruck eher mittelmäßig. Bis fast, also auf einem gewissen Niveau enttäuscht, glaube ich. So habe ich es rausgelesen aus deiner Review.
Ja, genau. Also im Verhältnis zu den anderen beiden eher enttäuscht. oder einfach was anderes erwartet. Und ja, hat sich's groß gewandelt nach dem Rewatch jetzt? Mal gucken. Ich bin selber noch unschlüssig, aber
ich mag es, wie wir Spannung aufbauen, obwohl in unserer Tonalität eindeutig schon erkennbar ist, was die Überraschung sein wird oder ob sich bei dir was geändert hat. Nein, hat sich nicht, kann ich jetzt schon verraten, aber wir behalten mal die Spannung.
Ja, wer weiß. Auf jeden Fall war es damals schon mein Least Favorite der drei.
Ja.
Mal gucken, wie sich das jetzt einfach halt entwickelt hat beim Rewatch. Weil ich ihn auch seitdem nicht mehr gesehen habe tatsächlich. Ich habe nur einmal geguckt.
Ist eigentlich, das hätten wir eigentlich mal machen sollen. Wir hätten mal ein Ranking vor dem Rewatch und ein Ranking nach dem Rewatch aufstellen müssen. Aber das können wir beide ja noch machen. Vor dem Rewatch wäre es bei mir Maxine ex Pearl gewesen. Und also Maxine oben, Pearl unten. Aber ich kann schon mal sagen, das hat sich sehr verändert. Aber dazu dann wirklich am Ende mehr. Und bei dir?
Na, meins vor dem Rewatch war ex Pearl Maxine von oben nach unten. Und das hat sich auch gewandelt.
Ja. Ich muss mir das nur kurz aufschreiben, dass wir es am Ende nicht vergessen.
Ja. Also bei mir war es in der Reihenfolge wie Release erst.
Ja.
Das hat sich aber hat sich auch was getan. Gucken wir am Ende.
Maxine aus dem Jahr, jetzt weiß ich gerade gar nicht, 2024, ne?
24, ja.
Ja. Hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,1 von 5. Auf der IMDb eine 6,2 von 10. Kam in Deutschland am 4. Juli 2024 in die Kinos und in den USA einen Tag später am 5. Juli. Hat knapp 10 Millionen Dollar gekostet und hat damit ein Boxoffice von weltweit 23 Millionen Dollar eingespielt. Es ist gerade sehr genüsslich, André, beim Kaffee trinken zu gucken, wie er so den letzten Spuckschluck aus seiner Tasse rein balsamiert.
Ich habe mir extra mit dick Schaum gemacht. Der muss natürlich nicht verschwendet werden.
Und der rutscht dann so in Zeitlupe aus der Tasse raus.
Genau, jetzt wo du gerade eher an die Formalitäten, was habe ich
zu sagen? Wenn ihr den Film sehen wollt, ist es wie bei den anderen Filmen aus der Reihe. Ihr könnt den streamen, leihen, kaufen, Blu-ray, DVD, UHD, UHD-Import, gibt's alles. Ist jetzt nichts, also eine kleine DVD würde ich jetzt prinzipiell nicht unbedingt empfehlen, aber wenn ihr nur einen DVD-Player habt, dann, mein Gott, dann guckt ihr das. Aber es gibt keine in dem Sinne schlechte Edition dieses Films, drücken wir es mal so aus. 103 Minuten ist die Lauflänge, hat in Deutschland eine FSK 18 Freigabe. Auch da habe ich erst wieder FSK 16 ins Skript geschrieben, weil ich rein vom Gucken dachte, natürlich ist das eine FSK 16, aber es ist wieder eine FSK 18 gewesen.
Ja.
Ja. Gleich dazu. Ein R-Rating hat es bekommen, Content Note nicht wirklich. Hat, wenn ihr sensibel seid, was Drogenkonsum angeht, dann ist in dem Film mit ein bisschen gekokst oder ein bisschen mehr. Und es bewegt sich so auch im Sex-Workerinnen-Milieu. So, wenn das keine Themen für euch sind, dann ist der Film vielleicht auch nichts für euch. Aber es gibt jetzt keine klassischen Content-Notes. Wir haben Bodycount von 8 plus diverse Kultisten im Shootout. Die habe ich jetzt nicht nochmal gezählt. Es sind 8 Leute, die man so richtig sieht, wie sie auch richtig sieht, stimmt auch nicht so ganz, die, aber die wichtig sind, die off- oder on-screen sterben. Und André, jetzt kommt wirklich eine Schimpfe. Da hat Laura Glück und auch Theresa Glück, dass die jetzt gerade nicht da sind. Deswegen kriegst du die Schimpfe ab. Niemand von euch hat bemerkt, dass wir nach dem Italo-Sommer den Gore und den Gruselfaktor wieder
zu. Stimmt, wir haben die Faktoren nicht eingeführt.
Ja.
Weil wir die sonst immer am Ende hatten mit dem Gesamtrating. Ja.
Ja. Deswegen, was sagst du hier? Gore?
Tatsächlich. Nicht so viel wie gewünscht, vor allem. Ich bin da, glaube ich, so bei. Naja, also wenn er was macht, ist es ordentlich, aber es ist halt nicht viel. Also ich bin so bei 2 bis 2,5, ja, 2,5 würde ich sagen.
Ja, bin auch so bei 2,5. Es gibt so 3 prägende Szenen, ne? Hoden, Leon in der Videothek und der Kopfschuss am Ende.
Ja.
Genau. Was aber so dosiert auf die Filmlänge am Ende.
Echt nicht vieles, ja.
Genau, also die Spitzen, die da sind, sind schon gut, aber es ist in der Summe doch weniger, als man dachte, würde ich auch sagen, gebe ich dir recht.
Ja.
Grusel bin ich sogar nur bei 1 von 5 und diesen Gruselfaktor würde ich ihm auch nur aufgrund der schon angespannten Atmosphäre in manchen Szenen zustimmen, zum Beispiel als sie verfolgt wird von dem Typen dort in der engen Gasse und sowas. Da hat so ein paar düstere Momente, aber das ist jetzt nichts, kein, es ist nicht mal ein Horror, nee, ich würde nicht mal sagen, dass es ein Horrorfilm ist, ich würde ja sagen, es ist so ein typischer Thriller, so, der könnte auch von Brian De Palma sein, sowas in dieser Art. Aber so ein klassischer Horrorfilm, würde ich sagen, ist es eher nicht.
Ja, gehe ich mit, ja. Er hat ein paar Thrill-Szenen, ein bisschen die Atmosphäre mit dem durchdichten Nebel, nachts in den Gassen der Großstadt und so, genau. Aber sonst bin ich bei dir,
ja. Der Cast umfasst wieder Mia Goth in der Hauptrolle. Hier spielt sie wieder die Maxine, die sie auch schon in X gespielt hat. Muss man ja auch sagen, X und Pearl waren ja auch ein riesiger Karrierepush für Mia Goth. Also seitdem kann sie sich ja eigentlich, glaube ich, ich werde jetzt auch nichts Falsches sagen, aber vor Rollen eigentlich kaum retten, ne? Also, weiß gar nicht, sie hatte Frankenstein jetzt noch von Del Toro. Weiß gar nicht, was macht sie denn jetzt demnächst? Das war jetzt einfach so
ins Nichts gesagt. Pool, Frankenstein, dann war sie ja in Odyssey jetzt.
Ah ja, Odyssey, stimmt, genau.
In dem nächsten Star Wars wird sie mitspielen, in dem Starfighter. Ja. Also, die hat schon ihre Rollen, ja.
Ja. Oh, wen hat die denn nochmal in Odyssey gespielt? War das eine von diesen Rollen, wo man sie nicht erkennt oder so?
Nee, die war doch diese Konkubine.
Ach, stimmt, ja klar, stimmt. Das war sogar eine der größeren Rollen noch von den Nebenrollen. Stimmt, ja,
die
stimmt.
Die Robert Pattinson abschmatzt.
Stimmt. Ja, und ansonsten haben wir hier, dazu kommen wir dann später noch, einen relativ umfangreichen Cast an NebendarstellerInnen. Ich würde schon fast sagen, André, das ist so ein Konglomerat an Gastauftritten, also es ist eine Ansammlung an Cameos, würde ich schon fast sagen, wenn wir so an Sophie Thatcher denken dort, die da irgendwie 10 Sekunden zu sehen ist, an wer ist die Sängerin nochmal? Halsey? Ja, die auch nur eine Szene hat, oder Lily Collins mit 2 Szenen, das ist schon, sind schon sehr viele Cameo-Auftritte, und da schon mal, so viel vorweg, das ist für mich ein Schwachpunkt des Films. Nicht, dass die da mitspielen, sondern dass sie alle nur so kurz mitspielen.
Ja, es wirkt halt eher wie so ein Gag, und damit du halt ein paar große Namen irgendwie in die Openings schreiben kannst und so. Aber genau, es hat eigentlich für den Film jetzt nicht wirklich einen Mehrwert.
Ja. Ansonsten Inspiration. Ich glaube, da können wir das einmal grob zusammenfassen, damit wir es nachher während der Analyse nicht mehr unbedingt machen müssen. Aber da sind natürlich sehr viele Filme drin, bei denen sich Ty West bedient hat oder die er referenziert. Ich glaube, am vordersten Front müsste das Brian De Palmas Body Double sein. Den habe ich mal mit unserem Kumpel Matthias gesehen, im Metropolis tatsächlich. Da hat's mir wieder die Arschbacken zusammengekniffen bei diesen Sitzen, aber da, den kannte ich halt gar nicht, diesen Buddy-Double-Film, und den fand ich dann richtig, richtig gut. Und wenn du den kennst, ich weiß nicht, ob du den schon mal gesehen hast, und dann Maxine guckst, da sind halt so viele Sachen 1:1 kopiert draus, was die Story angeht und was einzelne Szenen angeht, das ist schon sehr beachtenswert. Also falls du den noch nicht kennst, unbedingt mal angucken, der wird dir auf jeden Fall gefallen.
Hab ich noch nicht gesehen, nee, muss ich noch, ja.
Richtig gut. Ansonsten hast du hier natürlich Mulholland Drive mit bei, generell diese ganzen Los Angeles-Filme, ne? So Angel ist da mit drin, Sunset Boulevard, Scream 3 natürlich, ne? Mit dem Dreh am Filmort und der Metaebene. Ganz viel Giallo-Style ist da mit drin, New York Ripper, Blood and Black Lace, Miss 45 auf jeden Fall auch in dieser Szene, in diesem, wie heißt das nochmal? In dieser engen Straße.
Gasse
ist das Wort. Gasse ist sehr gut. Aber auch so Dress to Kill, Chinatown und alles Mögliche ist da drin. Mhm. Also da alles, was so in den 80ern an Sleaze oder so, was es da gab, das spielt hier auch irgendwie eine Rolle. Aber André, ich würde sagen, wir gehen mal in die Story rein. Erzähl uns doch mal, wie das hier losgeht.
Sehr gerne.
Und da kannst du dich heute bei deinen Kolleginnen bedanken. Ich habe es eigentlich so vorbereitet, dass jeder von euch einen Teil der Inhaltsangabe vorlesen muss. Ist jetzt Pech für dich, sage ich mal so. Schon mal.
Richtig.
Ja.
Los Angeles 1985. In Hollywood und Umgebung geht der Nightstalker um und findet fast täglich ein neues Opfer. Zur selben Zeit ist auch Pornodarstellerin Maxine Minks in L.A. unterwegs und sucht einen Ausweg aus der Adult-Entertainment-Branche. Sie spricht für die Hauptrolle im Horrorfilm The Puritan 2 vor und erhält dies letztendlich auch. Am Universal Pictures Studio Gelände finden zeitgleich Proteste gegen die sexualisierte Entertainment-Kultur statt. Nachdem sie die Erfolgsnachricht vom Casting mit ihrem besten Freund Leon und der Kollegin Amber James geteilt hat, lehnt Maxine eine Einladung zu einer Party in den Hollywood Hills ab. In ihrem Nebenjob tanzt Maxine in einer Live-Peep-Show und wird dabei von einer mysteriösen, in Leder gekleideten Person wütend beäugt. Maxines Kollegin Tabby Martin lädt Maxine ebenfalls zu einer feuchtfröhlichen Party ein, doch Maxine lehnt wieder ab. Auf dem Heimweg wird sie von einem als Buster Keaton verkleideten Typen verfolgt, der sie in einer Gasse mit einem Klappmesser bedroht. Maxine zieht eine Waffe, zwingt den Angreifer, sich auszuziehen, steckt ihm die Waffe in den Mund und nötigt ihn zur Fellatio, bevor sie ihm mit ihrem Stiefel die Hoden zertritt.
Ja, wie würdest du sagen, obwohl, erhol dich erstmal kurz Luft, ein bisschen einatmen und so.
Alles gut.
Wie fängt der Film für dich, oder wie gelungen fängt der Film für dich das 80s-Setting ein?
an sich gut, aber mir ist es wieder aufgefallen und ich habe mich da wieder dann doch erinnert, auch wie es beim ersten Mal so war. Ich hatte mich darauf sehr gefreut, weil ich bin ein Sucker für dieses ganze 80s-Ding. Ich mag dieses Neon-Light-Shit, ich mag so künstlichen Nebel. Das ist total mein Ding eigentlich. Und ich finde, Maxine macht das gut oder sagen wir solide, aber irgendwie ist es so gekünstelt, dass es mich nicht so richtig abholt. Es wirkt wie so halt es ist halt ein behauptetes 80s. Und das finde ich, das merkt man dem Film an. Es ist halt ein aufgesetztes 80s. Und klar ist das ja auch klar, weil der Film das vorlebt. Aber ein gutes 80s ist ja, dass ich das Gefühl habe, ich gucke wirklich einen alten Film. Ja. Und ich finde, das Gefühl kriegt Maxine für mich nicht rübergebracht. Also ich finde, alles sieht alles nice aus irgendwie und cool, aber nicht authentisch.
Ich fand eine Review auf Letterboxd, die sehr viele Likes bekommen hat, fantastisch. Ja. Maxine looks more 1985 than 1985.
Ja, vielleicht ein Ticken ja. Drüber gewollt.
Es ist, diese Nostalgie-80s-Look, ja. Der da drin ist. Aber ja, so sahen die 80er vielleicht. Ja, das ist immer so, man stellt sich das ja auch immer so lustig vor. Das ist ja wie mit Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Man denkt immer in der Zeit, damals war es wirklich Schwarz-Weiß, so, weil man so guckt. Weißt du, ja. Was ich meine? Und
so denkt man, auch so. Es war alles so über Neon.
Genau, dabei sieht es ja genauso aus wie jetzt hier in unserem Büro. So
sah das
in
den Möbel.
Ja, so, ne? Das ist ja, da war ja kein Farbfilter in echt drauf früher, so. Ja. Also.
Genau. Und das zu überstilisieren ist ja völlig fein, alles gut. Aber wie gesagt, ich finde halt für mich, fehlt dem Film da diese Authentizität, dass ich wirklich mich in diese reinfallen lassen kann, in diese Zeitepoche, sondern ich sehe halt die ganze Zeit ein Set irgendwie. Ja. Und das finde ich nicht optimal.
Und das Lustige ist, und das tut einem dann schon fast ein bisschen leid, weil sie sich wirklich sehr viel Mühe gegeben haben, denn sie haben zum einen, und das war teilweise super wichtig, dass sie nur mit einer Kameraausrüstung gedreht haben, die so 1985 auch verfügbar gewesen wäre. Also sie haben tatsächlich das 1:1 Equipment benutzt, was er, wenn er 1985 gelebt hätte, auch benutzt hätte, was ich erstmal ziemlich cool finde.
Auf jeden Fall.
Und sie haben halt auf echten Schauplätzen gedreht. Deswegen tut einem das so weh, wenn du sagst, es sieht aus wie Settings, aber es ist halt echt der Hollywood Boulevard gewesen, wo sie gedreht haben. Aber ich glaube auch, das haben wir schon bei einigen anderen Filmen gehabt, dieses oh, guck mal da ist ein Police Academy 2 Poster. Ah, guck mal da ist ein Poster von der Weiße Hai 2. Ah, guck mal da ist in der Videothek stehen die Filme, die ich alle kenne. Halt die noch mal in die Kamera, damit die sehen können, wir haben das hier gerade am Set sozusagen. Also es ist dieses, wir halten in die Kamera, dass wir in den 80er Jahren sind und nicht, das ist so Slice of Life-mäßig 80s, so dass du das nicht alles... Das
ergibt sich so, ja, genau. Und deswegen, ja, auch das mit den echten Locations, ist ja alles fein, aber es geht ja auch um die Klamotten, um die Make-ups und es ist alles irgendwie halt so, genau, wie du schon gesagt hast, es ist dieses Kino-80s und dieses Retro-80s und das meine ich halt. Es ist cool, es sieht gut aus, also ist trotzdem gut umgesetzt, aber es ist auffällig und es ist halt von den drei Filmen für mich irgendwie auch dann in dem gleichen Zuge irgendwie auch das uninteressanteste Setting leider. Das ist mir vor allem nochmal aufgefallen, dass mich dann doch innerhalb dieser Reihe am wenigsten abgeholt hat.
Weil es schon so
alles vielleicht
durchgespielt
auch am meisten Overuse ist, ja.
Ja, das stimmt schon. Und du merkst halt schon noch, also klar, das Budget ist ja jetzt hier deutlich höher gewesen als bei den ersten beiden Filmen mit 10 Millionen, aber dafür ist ja auch das Setting deutlich größer geworden. Das ist ja jetzt Los Angeles und nicht mehr dieselbe Farm, die wir schon in X und Pearl hatten, wo quasi nur diese Farm das Set war und vielleicht ein paar Außenshots noch irgendwie dazukommen. So. Und das hast du hier natürlich gar nicht. Hier ist es wirklich das Großstadtfeeling, was irgendwie aufkommen muss. Und das dann mit 10 Millionen zu machen, ist dann, glaube ich, auch nicht so einfach. Und ich fand, wie gesagt, sie haben da ein paar schöne Sachen bei. Auch das, ich finde das ja auch, was so kritisch klang, meine ich positiv, dass auch du merkst wirklich auch, dass gefühlt 2 Kilometer von dort, wo die Kamera steht, entfernt, auch noch richtige Poster, die Werbung von früher und sowas alles aufgebaut wurde, dass es nicht 10 Meter hinter der Kamera schon endet, sondern sie wirklich sehr viel Detailarbeit gemacht haben. Aber es wirkt halt trotzdem, wie du schon sagst, irgendwie so künstlich aufgesetzt. So wie, auch wenn ich es da auch mag, aber ähnlich wie ein bisschen bei Stranger Things. Das ist auch so ein bisschen so obvious, so dass dann sofort im ersten Shot 10 Leute mit einem Walkman durch die Gegend laufen müssen und sowas alles so. Oder
ja, das
irgendwie,
hat der Punkt vielleicht. Stranger Things hat das irgendwie, die haben das halt ein bisschen, ja, nicht erfunden, aber die haben das ja wirklich, die haben das den großen Hype hier ausgelöst damit.
Ja.
Und bei denen habe ich mich dann darauf eingelassen. Das hat dann ist ja auch durch die Serie, was ich dann gewöhnt, dann war es irgendwie fein für mich. Aber hier ist es halt vor allem jetzt auch natürlich in Kombination mit dem Rewatch der anderen Teile. Und ich finde halt so ein X hat für mich das 70s-Setting authentischer eingefangen. Das habe ich mehr gefühlt. Pearl, haben wir ja schon gesagt, behauptet ja so ein bisschen dieses Erste Weltkriegs-Setting, obwohl es eigentlich viel zu grell ist. Aber da hat dann da war es ja so künstlich mit diesem Wizard of Oz-Look, dass es für mich dann, das habe ich verstanden, was er da machen wollte. Das sollte absichtlich dieses Gekünstelte sein. Aber hier wollte er ja authentisch 80s sein. Und das ist für mich dann eher, also die Optik in Maxine ist für mich näher dran eigentlich an Pearl, nämlich eigentlich so krass überzeichnet. Obwohl er aber eigentlich, glaube ich, wollte, dass es authentisch ist. Mm. Und das ist für mich gerade, beißt sich halt so ein bisschen, ja.
Ja. Ja, ich bin da so zwiegespalten. Also ich würde es nicht ganz so kritisch sehen wie du. Aber ich weiß.
Ich finde es auch nicht kacke, ne? Ich sag, ja. Es ist nur dieses.
Also ich finde ihn zum Beispiel, um es vorwegzunehmen, ich finde ihn visuell tatsächlich sogar ziemlich gut. Also.
Ja. Ja, also rein visuell, genau, er ist ja gut. Aber es ist einfach vor allem, mir geht es jetzt nur um dieses, kann ich mich in das Setting, auf das Setting einlassen, authentisch. Und das funktioniert bei mir nicht. Ja.
Ja. Du hast schon gesagt, in der Inhaltsangabe, das dreht sich ja so ein bisschen um die Zeit, als der Nightstalker in Los Angeles umging. Das war ja der Serienmörder Richard Ramirez. Da brauchen wir jetzt auch gar nicht groß viel zu sagen. Der ist ja weltberühmt, tragischerweise. Gibt es ja zig Dokus drüber. Könnt ihr euch auf Netflix und Dreiteiler zum Beispiel reinziehen zu dem. Und der
die Staffel von American Horror Story.
Oder so. Der zwischen 1984 und 85 irgendwie, ich glaube, mindestens 13 Morde begangen, 5 Mordversuche, 11 Sexualdelikte und 14 Einbrüche. Und der wurde auch vor allem berühmt dadurch, dass er ja an seinen Tatorten satanistische Symbolik hinterließ. Ja. Dann wurde er ja im August 85 festgenommen, genau wie passenderweise im Film ja auch. Und das ist eine Sache, die ja auch schon Once Upon a Time in Hollywood gemacht hat von Tarantino. So ein bisschen Fiktion und Realität miteinander verschmelzen. Und ich bin gespannt, wie du es siehst. Wir haben ja nun beide auch einen True Crime Podcast. Habe ich zumindest gehört.
Und ich habe Behauptnis aus fernen Tagen.
Und ich bin mir nicht sicher, ob ich das gut finde oder nicht, wenn Fiktion und Realität so miteinander verschmelzen, weil der Film ja am Anfang auch so andeutet, als könnten die Opfer im Film auch Opfer des Nightstalkers sein. So, und das fand ich irgendwie, ich weiß nicht genau. Ich weiß, bei Once Upon a Time in Hollywood hatte ich auch so einen faden Beigeschmack. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde oder nicht, wenn man so einen echten True-Crime-Fall so ja nur als Setting nimmt quasi. Der behandelt ja den Fall nicht, aber der bringt ihn ja schon so in Verbindung irgendwie. Und das fand ich irgendwie komisch. Ich weiß nicht genau, ob ich das gut finde.
Also ich finde, dass im Film ich finde es nicht mal schlecht. Du kannst das da reinbringen. Ich will ja nicht sagen, dass es der rote Faden des Films ist, aber der gibt mir so ein bisschen den Puls vor, weil du dich daran so ein bisschen aufhängen sollst. Das ist halt, die Leute sind in Gefahr. Es geht die ganze Zeit darum, dass man in Gefahr sein könnte, wenn man alleine irgendwo hingeht. Also, es zieht sich ja schon durch den Film, dass halt so eine Unruhe herrscht, weil der umgeht und man soll nicht nachts rausgehen und sowas. Deswegen, es hat ja eigentlich schon eine Grundbewandtnis. Aber der Film macht damit ja nichts mehr. Also das ist ja wirklich nur so der Schatten, der so über dem Film schwebt irgendwo. Aber eigentlich hat er keine Bewandtnis. Und ich weiß irgendwie immer nicht so richtig, das so als Subbedrohung zu nehmen, wo immer sowas wabert. Du bist so, okay, hat das jetzt nochmal einen richtigen Impact? Stößt sie wirklich auf den Nightstalker selber? Was könnte passieren? Das ist irgendwie okay. Aber hinten raus bin ich dann immer so, ja, okay, du hast das wirklich eigentlich nur eingebaut, damit du das nutzen kannst. Also damit das irgendwie so eingebaut ist, aber einen richtigen Nutzen daraus oder das Einsetzen für wirklich irgendeinen Storypuls oder sogar irgendeine Bewandtnis für Maxine, hat es ja eigentlich überhaupt nicht. Nee. Deswegen bin ich echt immer so, ey, hättest du es rausgelassen, wäre der Film genauso, wie er ist.
Ja, ich finde auch, es ist förderlich, da gebe ich dir recht, für die Stimmung und Atmosphäre. Das schafft gleich so eine Bedrohung, selbst schon, wenn noch gar nichts passiert, einfach nur, weil Leute irgendwie durch eine einsame Gasse gehen müssen oder wie auch immer, ne? Oder du siehst halt dort den Sunset Boulevard oder den Sunset Strip und denkst so, ja, okay, so, das war die Zeit vom Nightstalker, und wenn man die Dokus gesehen hat, weiß man, dass das halt wirklich so ein Ding war, dass die Leute dann nachts nicht mehr rausgegangen sind in Los Angeles und so weiter und so fort.
Ja.
Das trägt zur Atmosphäre bei. Aber auch wie es am Ende, da muss ich leider vorweggreifen, wie es dann am Ende aufgelöst wird, so ganz komisch. Die sagen dann in der Newscarriage, ja, und der Nightstalker wurde gefasst, bla bla bla. Und das passiert in derselben Montage wie der Täter, der Mordfälle rund um Maxine. Und das suggeriert vielleicht für manche Zuschauende, dass das eine und dieselbe Person sein soll.
Ja, und jetzt pass mal auf, das habe ich am Ende beim ersten Mal gucken damals nämlich gedacht, bis ich dann danach gelesen habe, nee, das ist wirklich einfach nur parallel.
Ja.
Genau, nein, nein, das soll nicht das Gleiche sein, genau.
Ja, und deswegen, aber das macht der Film richtig blöde.
Macht er auch, total, finde ich auch. Und nämlich die über, sie hat nämlich ja dann auch, jetzt war einfach wirklich vor, aber es passt halt jetzt gerade. Sie hat ja sogar so eine Vision nach dem Motto, dass sie den Nightstalker gestellt hat, was nicht stimmt. Das ist ja nur so eine kurze Eingebung oder so eine kurze, wieder mal so ein Hirngespinst von ihr. Und dass sie deswegen dann berühmt wird, weil sie die den Nightstalker stellt, so. Genau, also es ist auch wieder nur so eine Side-Story-Behauptung. Aber die dann in die Auflösung des Films reinmündet, obwohl das mit Maxine eigentlich nichts zu tun hat. Und das nervt mich.
Ja, das ist, glaube ich, genau der Punkt, der mich dann am Ende auch stört bei der Verwendung dieses echten Falls.
Ja.
Das ist irgendwie ein bisschen seltsam.
Und deswegen am Ende des Tages kriege ich dann doch mehr das Gefühl, dass es halt nur drin was reißerisch ist, wenn man es kennt.
Ja.
Und weil das dann halt natürlich so noch mit diesem True Crime Charakter dann auch so ein bisschen hervorruft bei den Leuten so, ja. Also gerade in den USA natürlich, jetzt, die das noch merken.
Fast wie eine Idee, die ich normalerweise sonst nur Ryan Murphy zutrauen würde, so pietätlos zu sein, aber. Ja, ganz zu Beginn des Films sehen wir auch noch ein paar Aufnahmen aus Maxines Kindheit, in denen sie, es ist aufgefallen, in diesen Aufnahmen tanzt sie so wie Pearl bei ihrer Audition in Pearl.
Ja.
Auch wieder irgendwie blöd, weil es ist ja
die Maxine ist ja nicht
und
nicht
Pearl. Aber naja, wir wissen ja, wie das läuft. Und dann sehen wir noch einen Satz, der noch sehr entscheidend wird in diesem Film, den Maxine und ihr Vater sich sozusagen gegenseitig zusprechen. I will not accept a life I do not deserve. Und dann haben wir auch wieder eine Szene, die so oder so ähnlich in X und Pearl schon vorkam, nämlich ein Tor, das aufgeht.
Ja.
Und dieses Mal ist es ein Studiotor auf dem Universal Pictures Lot in Hollywood. Und fand ich ganz nett, auch wirklich, dass da diese Kohärenz oder Kontinuität bewahrt wird. Fand ich ganz nett.
Ja, ja,
auch wenn cool. Auch wenn ich die anderen beiden Versionen kreativer fand in X und Pearl.
Ja, ja, sind sie auch. Ja, ja, die bleiben mehr hängen. Also gerade Pearl finde ich immer noch am besten, finde ich. Weil da auch zum ersten Mal das große Bild so aufgeht und du diese bunte Welt siehst. Hier ist es halt so ein bisschen, hier ist es halt normales Opening, aber trotzdem auf jeden Fall auch dabei, dass die alle drei quasi mit dieser gleichen Gimmick beginnen, finde ich konsequent, ja.
Maxine sehen wir jetzt im Zustand ihres Lebens, in dem sie 32 Jahre alt ist und immer noch im, nennen wir es mal, Erwachsenenfilmbereich unterwegs ist, aber sie stellt fest, dass sie einfach mehr von ihrem Leben will und da sich dann eben auf seriöse Filmrollen bewirbt und das ist eine Anspielung an die, ich weiß nicht, ob du, das ist jetzt auch fieser Satz, ich weiß nicht, ob du sie kennst, die Pornodarstellerin Marilyn Chambers, die ja später dann auch, also die in dem Gewerbe angefangen hat und dann später seriöse Filme gedreht hat. Und ja, wie würdest du Maxine einschätzen zu diesem, wie sie hier in dem, ihren Status zu Beginn des Films und konntest du mit ihr was anfangen? Fandst du sie so, ja, wo war da deine Sympathie, deine Empathie bei ihr?
Also Marilyn Chambers ist nicht meine Pornhub-Generation, da muss ich leider passen, sorry. Aber ich finde halt, der Film steigt auch ganz gut ein, finde ich so. Du merkst halt direkt, wo sie herkommt. Ich meine, dann hast du die Besinnung auf Ex natürlich so. Du weißt halt, was sie durchgemacht hat irgendwie. Du weißt aber auch gleichzeitig auch, was sie für eine Art Charakter ist. Du weißt halt, sie ist die Frau, die halt ja an die Spitze kommen will und dann merkst du halt gleich, okay, sie hat es bis hierhin und sie ist jetzt nicht mehr die Allerjüngste, in Anführungszeichen, Wir reden hier im Zeitrahmen der Filmfranchises.
Sie sagt es ja sogar selbst, sie sagt so einen richtig coolen Satz, wie war das nochmal mit dem, sie sagt doch irgendwie was, wie man bei dem Casting, altersmäßig mit dem Porno, sie sagt doch da irgendwas, so einen richtig witzigen Spruch von wegen mit Brot, irgendwas mit Brot.
Ach so.
Zu jung, also so im Sinne von zu jung dafür und zu alt dafür, so in dem Sinne irgendwie.
Genau. Also sie ist mittlerweile langsam zu alt für Porn, aber sie ich weiß, ich krieg's auch nicht mehr ganz zusammen, aber ja.
Ja, quasi im Sinne von, wenn du da am Anfang der Karriere bist, bist du da aber erst, wenn du da am Ende der Karriere bist, bist du da am Anfang der Karriere.
Genau. So, ja. Und merkst halt eben, ja, sie hat es bis jetzt immer noch nicht weiter geschafft, sag ich mal, als das und sie will jetzt diesen großen Sprung eben machen und so und das mit dem Casting auch gleich. Und auch dann gleichzeitig, du hast einmal, dann finde ich halt in dem Opening mit ihrem Casting, zeigt sie einmal ja wieder auch, was sie kann.
Ja.
Also merkst ja schon so, okay, sie hat ein Talent und sie kann auch was und sie ist jetzt nicht, im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu Pearl, wo du merkst, oh scheiße, sie kann gar nicht richtig gut tanzen, merkst du hier, okay, sie hat wirklich das Potenzial für vor der Kamera auch und so weiter, aber dann...
Wobei das Lustige ist, dass dieser Mond, also die Audition, die sie hält, die erinnert ja fatal an den Monolog, den Pearl am Ende von Pearl hält.
Genau, ne? Ja, klar, natürlich. Also die ganzen Rückverweise auf die anderen beiden Teile kommen ja oft in so kleinen Momenten. Nee, aber geil finde ich dann eben, wie dann reißt sie das ab, sie weint auf Knopfdruck und so, eigentlich ziemlich gut. Und dann kommt so die Jury oder die Audition-Leute vom Studio und sind so, ja, es war toll, aber jetzt zeig mal deine Titten.
Ja.
Und dann fängt der Film dann an. Das ist halt schon nice dekonstruiert, wo du halt sagst, ja, okay, auch denen geht es letztendlich um ihre Aussehen und nicht darum, dass sie auf Knopfdruck heulen kann, so. Weil sie auditioned halt für einen Horrorfilm und jetzt nicht für den nächsten Spielberg. Und letztendlich ist es dann auch egal, so das, was sie dann abreißt. Das ist ein cooles Opening, das mag ich. Und gleichzeitig ist bei ihr wieder so, du merkst halt, sie will es unbedingt, sie ist versessen, sie kann aber auch, hat ein Talent. Und aber sie ist auch total abgebrüht und weiß ja auch so ein bisschen, wie der Hase läuft.
Ja.
Und ist jetzt auch von den Dingen, die dann da so von ihr erwartet werden, ja auch überhaupt nicht überrascht. So, ja. Und das finde ich eigentlich als Opening ganz, ganz, ganz nice so, ja.
Ja, ich mochte tatsächlich auch irgendwie ihre Optik. Also sie haben sich irgendwie eine coole Optik für sie einfallen lassen. Sie ist ja so ein bisschen, sieht ja so ein bisschen aus wie Debbie Harry von der Band Blondie. Fand ich ganz cool. Auch, dass sie das beibehalten haben mit ihren Sommersprossen und so und so. Die Frisur passt halt auch in die 80s. Aber ich mochte es halt auch, also die Szene, die du beschrieben hast oder den Part, fand ich auch cool. Vor allem, weil ausgerechnet die ältere Frau, die da Casting-Direktorin ist, so sagt, ja, Bluse auf. Brüste zeigen, so in dem Sinne, okay, so. Nicht mal die Regisseurin hat das gemacht, die ja deutlich jünger wäre irgendwie, sondern die ältere Frau, die da saß. Und ich mochte es auch, wie Maxine dann das Casting verlässt und draußen sitzen diese ganzen anderen Frauen, die auch gecastet werden wollen und sie meckert die doch so richtig an da. Das fand ich auch so. Ihr könnt alle nach Hause gehen, ich krieg diese Rolle so. Ne, das
auch halt irgendwie wieder ein bisschen wie bei Pearl, wo sie alle da vor der Kirche sitzen.
Genau. Stimmt, ja, auch eins zu eins dasselbe. Und auch dieser X-Factor, da kommt ja auch wieder vor, da hängt auch so ein Schild in dieser Warteschleife, so wir suchen jemanden mit dem X-Factor, genau das, was ja in X und in Pearl auch schon eine Rolle gespielt hat.
Ja, ja.
Eine weitere Sache, zeitgeistige Sache, ist die moralische und satanische Panik, die dort geschildert wird, die es ja Mitte der 80er Jahre in den USA, in Hollywood ja eben auch gab, als es dort große Proteste gab gegen den bösen, ach so bösen Einfluss von Filmen und insbesondere Musik auf die jungen Leute. Und das fand ich ganz cool gelöst, wie sie das auch mit News-Schnipseln und sowas in Einklang gebracht haben und dann eben da auch natürlich Leute präsentiert haben, die vor den Kinos protestiert haben, weil ja auch zum Beispiel hier Dee Snider von Twisted Sister da ja auch noch da sie seine Aufnahme im Gerichtssaal zeigen, wie er sich rechtfertigen muss für seine Songtexte.
Stimmt, ja.
Und dann sie auch noch zeigen hier und guckt mal in die Charts, das nur die bösen Motley Crue und ganze Roses, LA Guns und sowas alles.
Ja, wo ja dieser Ausschnitt vor Gericht so irgendwie kommt.
Ja, das fand ich ganz cool gelöst, weil das ist ja auch ein Thema. Deswegen, da passt vielleicht auch Richard Ramirez rein, weil, gut, du hast jetzt, das ist jetzt nicht als Vorwurf, aber als, weißt du ja, als Nachholempfehlung, Ty West. Hauptthema ist ja sehr oft Satanismus und Religionskritik. Das hat er ja, Sacrament hat es ja gesehen, aber das ist halt auch in Innkeepers und in House of the Devil drin. Mhm. Und auch hier eben dadurch, weil Richard Ramirez, haben wir gehört, ne, hat Pentagramme gemalt auf seine Opfer oder sie eingeritzt. Und hier geht's ja auch darum, welchen satanischen Einfluss diese neuen Medien sozusagen auf die jungen Leute haben. Von daher ist das schon irgendwie stimmig, wenn man Ty West als Regisseur nimmt.
Ja. Ich mag also das Satanic Panic Thema mag ich auch, weil das passt halt gut, weil es geht ja auch halt darum, dass sie für einen Horrorfilm eben vorspricht. Also genau darum geht's ja eben, dass das die neuen Medien verrohen die Leute und das ist alles teuflisch und satanisch und das passt super und ja, unter dem Aspekt auch wieder Ramirez. Ich finde aber eben zum Beispiel diese Satanic Panic mit den Demos, das auf den Studio Geländen demonstriert wird, das fügt sich besser in den Film ein als dieser Serienmörder-Plot, der keiner ist, so quasi. Ja. Deswegen, also das Thema finde ich da viel besser aufgehoben auch. Ja,
ja komplett. Und ist auch interessant, sich so ein bisschen mit der Zeit zu beschäftigen, wie das damals Mitte der 80er Jahre so in Los Angeles war. Das war ja eben die Zeit, die große, als dort auf dem Sunset Strip und Hollywood Boulevard ordentlich die Party abging. Diese ganzen, wer sich so ein bisschen mit Motley Crue auskennt oder zumindest nicht mal die Musik mag, aber zumindest The Dirt gelesen hat oder gesehen hat, der kennt auch diese ganzen Clubs, irgendwie Roxy's, Whiskey A Go Go und so weiter und die ganzen Leute, die da groß geworden sind, von Guns N' Roses bis Motley Crue und so weiter, Poison. Und das, finde ich, kommt da schon ganz gut rüber, so, auch diese Vibe, so, ne, Sunset Boulevard und Maxine wohnt ja auch auf dem Hollywood Boulevard und wo dann überall diese ganzen Sexshops, Pornokinos, Nachtclubs, alles so nebeneinander, drei an Reihe gedreht und sie haben es eben teilweise echt, 4 Nächte lang konnten sie den Teilen vom Hollywood Boulevard sogar sperren lassen. Das ist, finde ich schon cool, dass sie das hingekriegt haben, da dann vor Ort auch zu drehen, im Gegensatz zum Hollywood-Sign am Ende des Films, das ist nachgebaut worden, weil da durften sie nicht drehen.
Schade. Aber ja, nee, das mag ich auch. Also die Atmosphäre auch, da ich meine, sie wohnt ja auch über dieser Videothek und so. Das ist schon cool. Das finde ich auch, dass sie so mittendrin da lebt. Und ja, auch immer noch dieses, das passt ja dazu, dass sie dieses Doppelleben auch noch führt. Sie ist immer noch im Pornbiss. Sie strippt da noch nebenbei und gleichzeitig spricht sie aber in Major Studios für Filmrollen vor und sie lebt halt genau zwischen dieser Zwischenwelt, zwischen Porn, also zwischen Schmuddel und auf dem Weg hin zum etablierten Film, wobei ja selbst Horrorfilme noch Schmuddel waren damals. Also sie,
richtig,
deswegen, das ist es ja, das, was sie da eigentlich, wohin sie sich begibt, ist ja auch wieder nur die Second Stage. Sie ist ja jetzt noch nicht.
Vor allem auch super gemacht. Das ist ein minimaler Kniff, aber einfach exzellent, dass sie halt nicht für The Puritan vorspricht, sondern für Puritan 2. Und das ist so, das macht es gleich viel besser.
So. Ja. Also das ist ja auch nichts Verwerfliches, im Gegenteil. Wir wissen ja alle, wo Leute mal angefangen haben. Aber das ist ja genau der Weg, den man gegangen ist damals. Man spielt in irgendeinem beschissenen zweiten Horrorfilm Teil mit und darüber bekommt man aber erstmal Connections und dann geht's vielleicht weiter und so, wenn man sich ja gut anstellt. Aber das passt ja auch super zu ihr. Aber genau, dass sie lebt halt genau an dieser Grenze, an dieser Schwelle, aber bewegt sich ja trotzdem noch komplett in dieser nasty Umgebung so. Und ich finde, das finde ich passt gut sowohl optisch der Sets als auch eben sie als Charakter, so wo sie sich gerade befindet, so auf diesem Scheideweg irgendwie.
Ja, vor allem, weil es eben auch selbst, also Hollywood selbst dann wieder so als Charakter funktioniert, irgendwie so als Kulisse, die Leute halt einfach auch verschlucken kann. Das hört man ja so von vielen Leuten so. Man hat es ja auch jetzt gerade in den letzten Monaten ja auch wieder bei ein paar Todesfällen in Hollywood mitbekommen, wenn dann plötzlich so Leute, die vielleicht mal einen großen Film hatten und so weiter, und dann plötzlich hörst du, ja, die sind verstorben, irgendwo wie heißt nochmal das, Skid Row heißt das in Los Angeles, dieses richtig schäbige Viertel. Und da wurden die dann irgendwie mit spritzendem Arm tot auf der Straße gefunden. Denkst du, wie kann sowas passieren? Aber das kann eben in Hollywood passieren, weil es gibt nur eine bestimmte Anzahl an Menschen, die gebraucht werden für Filme, für Musik, für was auch immer. Ja. Und es sind deutlich mehr Leute, die dahin wollen. Ne? Und die anderen bleiben halt im wahrsten Sinne des
Wortes
auf der Strecke oder in der Gosse. Ja, das ist schon krass.
Ja, eigentlich. Das finde ich auch gut. Und auch noch mal ganz kurz vorgegriffen, so eine kleine Szene, weil das auch gerade sehr gut passt. Es gibt, weil wir gerade bei Puritanian 2 waren, da gibt es ja auch eben die Hauptdarsteller aus dem ersten Film. Ja. Die ja da auch einmal in diesem Trailer ist und Maxine so eine Rede hält von wegen so, ja, halt dich an mich und du musst immer nur dein Bestes geben und Girls müssen hier zu Girls, wir müssen zusammenhalten und so ist das und das. Und dann irgendwie später erzählt die Regisseurin für den zweiten Teil, erzählt dann Maxine so unter vier Augen so, ja, sie hätte es eh nie geschafft, die aus dem ersten Teil so quasi. Ja. Also, die hatte eh kein Potenzial. Also mehr als hier Puritan hätte die eh nie machen können. Dafür war das war halt auch schon wieder so richtig. Diese ganze Doppelzüngigkeit, diese ganze nach außen anlächeln, hintenrum schon längst abgeschrieben. Das finde ich, macht der Film echt gut. Also wirklich diese Hollywood-Dekonstruktion, das macht er echt gut, ja.
Musste lustigerweise trotzdem gerade, als wir darüber geredet haben jetzt, an La La Land denken, weil der das ja auch dekonstruiert, nur halt auf der höheren künstlerischen Ebene, sage ich jetzt mal, irgendwie Musik oder Theater, wie Emma Stone in dem Film zum Beispiel auch dann plötzlich vor nur 5 Leuten Theater spielt oder sowas, obwohl sie sich da monatelang darauf vorbereitet hat. So, das kann nicht jeder schaffen da, ne?
Ja.
Was der Film auf jeden Fall schafft, ist, einen tollen Soundtrack abzuliefern. Ich muss gestehen, also da sind ein paar Banger-Songs dabei, so hier Give Me All Your Lovin' von CC Top oder auch hier Frankie Goes to Hollywood und so weiter. Mhm. Ich glaube, da wäre noch mehr gegangen, ehrlich gesagt. Ich weiß nur nicht, ob es dann ob wir dann nicht gesagt hätten, im einhergehend
das ist so aufgesetzt.
Ja, genau. Ob wir dann nicht, ne? Sie haben, glaube ich, einfach Songs genommen, die 1985 im Radio liefen, aus dem oder dem Grund, zum Beispiel den Soundtrack zu St. Elmo's Fire, weil der lief gerade zu dem Zeitpunkt im Kino. Mhm. So, aber es sind jetzt nicht durchgehend Bänge, wer das jetzt erwartet, sag ich mal, der wird vielleicht ein bisschen enttäuscht sein.
Ich muss sagen, so wie der Film halt jetzt ist, in seiner fertigen Fassung,
ja.
So wie ich schon sage, er ist für mich so ein bisschen aufgesetzt, 80s. Ey, dann hätte der gerne auch, glaube ich, so einfach so, der hätte dann so ein paar Needle Drops vertragen können, weil das ja. Macht er halt nicht. Ja. Es gibt halt Songs, die laufen mal so durch oder die laufen dann irgendwo im Radio, im Film, so oder halt eben in Opening Credits so, dass das passt auch. Aber ich glaube, so eh durchstilisiert, wie der ist, dann hättest du auch irgendwie so wirklich geile ein, zwei Needle Drops setzen können, die gerade wirklich so eine Szene crashen oder sowas. Weil dann wäre es auch egal gewesen. Dann musst du nicht mehr so subtil sein oder so echt dich anfühlen. Wenn du eh alles überstilisierst mit Neon und das und Hairstyles und so, dann knall mir das ruhig so vor. So. Also das ist klar, du hast recht, vielleicht hätten wir es auch kritisiert. Aber ich glaube, so in der Form, wie der Film geworden ist, hätte das, glaube ich, nicht so gestört. Also deswegen finde ich auch, mucketechnisch wäre da, glaube ich, sogar noch mehr gegangen fast. Ja.
So. Dann kommt Ty Wests Vorliebe für Jolly noch ins Spiel, denn wir sehen ja, wie Maxine noch einen Job hat, hast du schon gesagt, wie sie dort in so einem, ja, Striptease-Schuppen, wie auch immer, dort in so Einzelkabinen also tanzt, die man sich dann anonym von außen angucken kann. Und da sitzt ein Mann und beobachtet sie mysteriös in Leder gekleidet. Er trägt einen Hut und er scheint irgendwie wütend zu sein auf Maxine, denn er zerstört das Interieur seiner Kabine dort. Hier fängt es schon, es tut mir so leid und ich muss auch sagen, ich weiß gar nicht, warum jetzt so mein Wandel so herkommt, aber vielleicht ist es dann doch jetzt einfach bei der dritten Sichtung so gewesen. Das hat mir auch schon nicht so gefallen. Und zwar, weil ich ja zu dem Zeitpunkt, weil es der Rewatch war, schon wusste, wo es hinläuft und ich glaube, ich muss es jetzt schon mit aufgreifen, weil das fängt hier an, das Scheitern des Films, also auf hohem Niveau. Die Auflösung ist schuld daran, dass auf Aspekte, die zu Beginn des Films enthalten sind, für mich nicht mehr funktionieren. Weil ich weiß, wer das ist, der da sitzt, und ich komme mit der Auflösung nicht klar. Ich finde, das ist so eine langweilige, faule Auflösung, die der Film uns am Ende bietet, dass mir hier auch, das könnte ja theoretisch bedrohlich und gruselig sein, wie in einem Giallo halt, ist es aber nicht, weil ich schon weiß, wer das ist und aus welchen Beweggründen. Und deswegen ist vielleicht der Eindruck, wenn man den zum ersten Mal sieht, ein anderer, als wenn man ihn im Rewatch sieht, aber wir sind ja nun mal jetzt im Rewatch. Und ja. Da muss ich sagen, hat mich das auch schon ein bisschen gestört. Weil es gibt ja nicht mal einen Grund, warum der spätere Täter sich so kleiden sollte da. Also es macht ja irgendwie nicht mal irgendwie, das ist halt einfach nur eine Genre-Hommage, warum das jetzt hier vorkommt.
Genau, so der trägt das ja nur, weil Ty West es geil findet. Ja, so. Finde ich auch. Und ich versuche natürlich, also wir versuchen natürlich den Film jetzt trotzdem auch nicht im Rewatch zu besprechen. Aber also ich gebe dir recht, auf jeden Fall, wenn man es eh schon weiß, ist es noch irgendwie so weirder. Ich bin ja schon froh, dass diese Person da nicht auch noch irgendwelche Dinge an sich selbst vornimmt.
Ach so.
Das wäre richtig weirdo.
Oh,
Sondern das darauf beschränkt. Aber es ist auch so vom Ersteindruck noch so, ja, genau, also es ist erstmal, es ist ja auch so wieder so, und das macht der Film ja so gerne, es ist auch so reingeworfen. So, ja. Und du bist natürlich beim ersten Mal bist du auch so, okay, ist das vielleicht der Nightstalker? Ne? Sollst du ja natürlich dann auch lange denken. Dass der Killer eigentlich, der hinter Maxine her ist, der Nightstalker ist. Was aber, finde ich, und dazu kommen wir dann gleich mit der Figur von Kevin Bacon, auch schon so ein bisschen aufgebrochen wird, weil du weißt irgendwie, da ist jemand auch angesetzt auf sie. Und irgend so ein Serienkiller heiert ja niemanden.
Der Nightstalker wird jetzt kein Privatdetektiv beauftragen.
Genau. Und da bist du schon so, okay, das ist irgendwas anderes irgendwie so. Ja, und diese Szene da in dem Stripclub ist schon so, oder diesem Stripkino, ist halt einfach so ein bisschen erst was im Kontext gerissen. Aber ich gebe dir vollkommen recht, sobald man den Film einmal kennt und weiß, was die Auflösung ist und wer da sitzt, macht sich besser. So.
Ja. Nee. Ja, ein bisschen schade so. Ja, fand den so ein paar Figuren noch ganz cool. Ich fand zum Beispiel den Lian, also Maxines schwulen besten Kumpel dort, der da in der Videothek arbeitet, fand ich ganz, ganz witzig so. Mhm. Auch weil du erst so denkst, ist das jetzt eine Porno-Videothek? Aber es gibt auch die Horror-Ecke. Aber glaube ich nur die Horror-Ecke an seriösen Filmen, in Anführungszeichen. Genau, was nämlich genau zu dem passt, was du gesagt hast. Es gab mal eine Zeit im Filmbusiness, da waren Pornos vielleicht sogar minimal noch über der Wertigkeit eines Horrorfilms eingestuft. Und deswegen passt das schon ganz gut, dass diese beiden Genre, nenne ich es mal, hier zusammen ausgestellt sind.
Ja.
Genau, es gibt, kleine Randnotiz, das haben wir vergessen, nämlich bei den vorherigen Filmen, war mir tatsächlich auch nicht bewusst, weil ich die Person nicht kenne, aber Maxine tritt hier ja, weil es dir aufgefallen ist, eine Zigarette auf einem Hollywood-Stern, auf dem Hollywood Walk of Fame aus.
Ja.
Und zwar auf dem Stern von Theda Bara. Und die war in den 1910er Jahren ein riesiges Sexsymbol in der Stummfilm-Ära. Also die war so ein Männer-Vamp sozusagen, wie man so sagt. Mhm. Und da, von der gab es schon einen Filmposter in Pearl zu sehen. Und auch der Alligator in X und Pearl, der heißt ja auch Theda. Und der ist nach der benannt.
Ah,
aber ich kannte die nicht, deswegen ist es
mir
nicht...
Das war mir auch neu.
Ja. Das fand ich ganz, ganz interessant noch zu erwähnen. Haben wir nicht vergessen. Wussten wir einfach nicht. Und dann kommt es zu dieser Konfrontation in dieser schmuddeligen Gasse dort. Ist jetzt auch eine Straße, da würde ich jetzt auch nicht allein lang gehen, ne? Muss ich auch dazu sagen. Aber es ist scheinbar eine Abkürzung zu Maxines Wohnung, die dann aber verschlossen ist durch ein verschlossenes Gitter und plötzlich steht da ein Mann im Buster Keaton-Outfit vor ihr und will sie überfallen, in Anführungszeichen. Aber Maxine ist eben, das ist der schöne Twist, ziemlich wehrhaft und ist quasi schon, bevor irgendwas passiert ist, eine Mrs. 45, wahrscheinlich auch schon aus den Gründen, die oder aus denen begründet, in den Erlebnissen aus X vielleicht auch schon.
Die ist ja vorgezeichnet, ja.
Und dann macht sie den aber ganz schön halblang, muss ich sagen. So, und das ist ja dann schon fast sexueller Missbrauch, den sie da einfach, das heißt fast, es ist sexueller Missbrauch, den sie an ihm durchführt. So allein schon dieses typische Fellatio, was sonst ja auch sehr oft umgekehrt ist.
Klar, das bricht er ja auch um, genau.
Ja, so mit diesem, ne, mit der Knarre in den Mund und so weiter.
Saugen muss, ja.
Und dann, das ist aber wirklich geil gemacht, weil das so unerwartet, ich weiß, im Kino habe ich damals wirklich, wusste ich gar nicht, ob ich schockiert war oder ob ich brüllend lachen muss, als sie dann wirklich diese Nahaufnahme von ihren Stöckelschuhen, die diesen Hoden zertreten, auch wirklich mit einem tollen Special-Effekt. Und das aber gleich mit einer Transition auf die schreiende Lily Collins in Puritan 1.
Genau, auf die Drehszene, ja.
Ja. Toll gemacht. Ist sehr hart, aber irgendwie auch lustig.
Ja, die Szene mag ich auch, ja. Also A, dass man direkt merkt, okay, mit ihr kannst du nicht so leicht fucken, so. Sie hat, wie gesagt, sie hat in X einiges erlebt, die hat sie wurde angeschossen, hat sich da wehrhaft irgendwie Killern entgegengesetzt. Die ist vorbereitet. Man sieht ja auch während des Films immer wieder, kann man ja auch schon mal sagen, dass sie auch so Flashbacks hat, ne? Sie sieht ja auch immer wieder mal quasi Pearl, die alte Frau aus X in irgendwie Fenstern und so. Also sie hat ein Trauma auf jeden Fall davon. Und auf jeden Fall, sie ist vorbereitet, wenn komische Leute ihr zu nahe kommen. Und ist dann nicht irgendwie die eingeschüchterte kleine Maus irgendwie, ja.
Ja. Wie geht's weiter, André?
Die in Leder gekleidete Person hinterlässt unterdessen ein polizeiliches Beweis-VHS-Band mit dem Pornostreifen, den Maxine und ihre mittlerweile verstorbenen Freunde 6 Jahre zuvor gedreht hatten. Nach dem Ansehen bittet Maxine den verwirrten Leon, der in einer Videothek arbeitet, die Herkunft des Bandes zu klären. Derweil werden Amber und Tabby in den Hollywood Hills getötet und ihre Leichen mit satanischen Symbolen gebrandmarkt. Maxine wird vom Privatdetektiv John Labbitt kontaktiert, der ihr mitteilt, dass ihre früheren Taten aufgedeckt werden, falls sie sich nicht mit einem Auftraggeber trifft. Etwas später bemerkt Maxine, dass Labbitt sie verfolgt, woraufhin sie ihn brutal angreift und warnt. Die LAPD-Detectives Williams und Torres sind Maxine ebenfalls auf den Fersen und befragen sie zu den Mordfällen Tabby und Amber. Maxine vertraut sich ihrem Agenten Teddy Knight an, der ihr helfen will, sodass sich Maxine auf den anstehenden Filmdreh vorbereiten kann. Währenddessen wird Leon in seinem Laden von der mysteriösen Lederperson kaltblütig ermordet. Die mysteriöse Lederperson. Am Set von The Puritan 2 trifft Maxine auf Molly Bennett, den Star des ersten Films, die von einer ähnlichen Party in den Hollywood Hills erzählt.
Ja, und das ist ja ein Motiv, André, das auch perfekt in dem Film passt. Also Menschen können sich irgendwie verändern, sie können versuchen, ihre Vergangenheit abzustreifen, aber irgendwann wird man doch wieder davon eingeholt, gerade wenn es dann in diese Medienwelt hineingeht, also wie es eben in Hollywood ist, und da bist du eben nicht selbstbestimmt, sondern du bist von dem bestimmt, was du vielleicht getan hast. Und so ist es auch hier, als das VHS-Tape von, sag ich mal, die Extended-Version von The Farmer's Daughters plötzlich bei ihr vor der Tür liegt und Maxine doch ziemlich schockiert ist, ne?
Raubkopiert.
Ja.
Spannerei. Ja, das ist halt schon funny. Also das passt natürlich gut, dass da der Film rausgekramt wird, der damals dann unter den Umständen des Drehs dann gelitten hat. Und dass da jemand halt sagt so, ey, ich weiß um die Vorgänge. Ich weiß da mehr von dir und kenne deine dunkle Vergangenheit irgendwie, was da passiert ist. Das ist ja ein simpler, aber legitimer Aufhänger, was natürlich auch wieder ein treffender Querverweis zu Exhalt ist, klar.
Ja. Ich weiß gar nicht, ob das, wenn man, ja, ist eine gute Frage. Kann man Maxine gucken, ohne Ex und Pearl gesehen zu haben? Weil ich finde, gerade in dieser Szene, es wird gar nicht so eindeutig. Man könnte ja auch denken, aber das wissen doch alle, dass sie Pornos gedreht hat. Warum ist sie jetzt von diesem Pornotipp so schockiert? Aber es geht ja um die.
Das, was drumherum passiert ist.
Was drumherum passiert ist. So, ich weiß gar nicht, ob das so gut zum Ausdruck kommt eigentlich.
Nee, du weißt ja überhaupt nicht, wer die alte Frau ist, die sie dann ständig sieht, die Flashbacks und so. Also es ist schon schwierig, ohne zu gucken, ja. Zumindest, um sie besser zu charakterisieren. Also ich glaube, du kannst es schon gucken, aber gleich, nicht richtig. Auch mit der Auflösung und so, also die ist, zu der kommen wir eh noch, ob die überhaupt jetzt so auf die passend ist, aber da fehlt dir so viel Kontext. Es ist im Subkontext, aber es ist Kontext, der, um es alles zu greifen, schon wichtig ist.
Der Krimi-Plot, der beginnt für mich hier so ein bisschen zu bröckeln, gar nicht mal inhaltlich, sondern einfach spannungstechnisch, weil wir nämlich sehen, wie die eine der beiden Kolleginnen von Maxine ja dann von diesen Männern dort umgebracht wird. Und wir sehen ja, dass so ein Anführer da, aber auch noch ein paar andere Männer dort. Und das sagt mir ja dann, dass das weder der Nightstalker noch ein anderer allein agierender Serienkiller sein kann. Und das fand ich dann schon mal, ich weiß, das ist ja auch, ne, da kann man jetzt auch sagen, ja, Chris, willst du jetzt den x-ten Serienkiller-Film haben, wo ein Mann mit einem Messer Frauen ermordet, so, warum nicht mal was anderes? Ja, möchte ich. Ich möchte den Plot nochmal haben. Und? Weil hier dachte ich so, ja, okay, das finde ich jetzt irgendwie langweilig, jetzt ist für mich die Spannung raus, aus dem Krimi-Plot.
Ja, aber ne, das ist ja der Punkt. Der Film will dir ja die ganze Zeit weismachen, dass es um den Nightstalker geht.
Ja.
Oder um einen Mann mit schwarzen Lederhandschuhen, der sie stalkt. Und dass du dann da den Punkt siehst, das ist irgendwie doch was mit mehreren Leuten und so, das macht ja diese beiden Fährten komplett zunichte. Ja. Deswegen, das bin ich voll bei dir, das funktioniert, also das ist echt eine schlechte Entscheidung, das da so zu zeigen. Und dazu kommt für mich ab der Stelle hier auch so, ab diesem Mittelteil, es kommen für mich zu viele Personen ins Spiel.
Ja.
Der macht so viele Subthemen auf. Oder
und das ist das, was du vorhin schon gesagt hast. Das ist halt Face-Dropping.
Ja, das sowieso. Mit Giancarlo Esposito noch. Also wenn der alles jetzt reinkommt.
Ja.
Mit Kevin Bacon.
Michelle Monaghan.
Und fair enough, die zu haben. Aber auch die Figuren, die sie halt bilden. Du hast sie plötzlich jetzt einen Manager. Dann hast du den Detective, diesen Privatdetektiv, der sie verfolgt. Wie gesagt, der auch für mich dann ganz klar nochmal macht im Film, es kann nicht der Nightstalker sein, weil der Nightstalker wird als Serienkiller nicht irgendeinen Detective anheuern, um sie zu stalken. So ist
also es wäre ein sehr schlechter Serienkiller, wenn er einen Privatdetektiv braucht, um sein Opfer ausfindig zu machen. Das wäre aber wenigstens noch witzig gewesen am Ende.
Das wäre witzig, dann bräuchte ich einen neuen Job auf jeden Fall als Serienkiller. Aber das ist für mich dann auch hinfällig, die Nummer. Also ich finde, dass der Film sich mit einigen, oder der macht so viele Figuren auf und tut sich damit nicht wirklich einen Gefallen, weil er, oder diesen zweiten Cops dann noch so, und wo ich mir auch immer jedes Mal jetzt auch wieder gedacht habe, so, wie kommen die eigentlich so schnell auf Maxine, dass die alle Leute kennt?
Ja.
So, ja, sie bewegt sich in dem Business, okay, aber ich weiß nicht, irgendwie, das geht mir auch in dem Film zu kontextlos schnell, dass sie sofort bei ihr auf der Matte irgendwie stehen, als ob sie sonst wer wäre und sie dann auch komplett ganze Zeit überwachen und bei ihr auflauern, sie verfolgen, ohne dass es jetzt irgendwie auch einen Beweis gäbe, dass sie das selber sein könnte oder sonst. Also das finde ich irgendwie auch so weird. Das finde ich auch behauptet, wie schnell sie oder wie, sagen wir mal, wie verbissen sie glauben, dass sie damit irgendwas zu tun haben muss.
Ja.
So. Und das passiert alles in diesem Mittelteil. Und ich finde, da hat der Film ganz viele kleine Abzweigungen, die dem da schon nicht gut tun. Da fängt es echt an, so schon so löchrig zu werden.
Ja, der Film hat, das ist ein großes Problem, hat sehr viele halbgare Ideen, die zu nichts führen. Sowohl was so die Themen angeht, als auch was die Figuren angeht. Das ist eben das, was ich meine mit diesem Face-Dropping. Ja, es ist schön, dass die da sind, aber gerade die beiden Detectives, die haben ja gar nichts zu tun im Film. Also die machen ja nichts. Die finden mal eine Leiche, aber du siehst ja gar keine richtige Ermittlungsarbeit von denen, außer dass halt Maxine verdächtigt wird. So, die hättest du dir komplett sparen können im Film.
Denn ihre Ermittlungsarbeit ist, dass die 24/7 im Auto vor ihrer Wohnung sitzen und warten, bis sie irgendwo hingeht.
Ja. So, und da sind so ein paar Sachen bei, so, wo ich mir denke, ja, nichts Halbes, nichts Ganzes. Und da hätte ich mir gewünscht, um ehrlich zu sein, dass der Film mehr in diese Thematik, in diese Richtung Black Swan geht, dass irgendwie Maxine wieder nicht Realität von Fiktion unterscheiden kann, so wie es auch bei Pearl schon der Fall war, oder dass sie zu sehr zum Beispiel mit ihrer Rolle im Puritan verschmilzt oder irgendwie sowas. Sowas in der Art hätte ich mir vorstellen können, mhm, als Plot und nicht das, was der Film jetzt hier sozusagen da draus macht. Das war komisch. Der hat so ein paar, ne? Wie gesagt, das ist immer noch, ich meckere zumindest noch auf hohem Niveau, weil es auch viele coole Szenen gibt. Ich fand zum Beispiel die Szene mit der Maskenbildnerin, die von Sophie Thatcher gedreht
wird. Genau, fand ich auch richtig cool. Das Sophie Thatcher dann vercheckt. Ja, ja, die ist auch super, ja.
Da wird, für die, die den Film nicht gesehen haben, da sehen wir halt, wie von Maxine ein Kopfabdruck gemacht werden muss für ihre Filmrolle im Puritan. Und dazu bekommt sie halt, was ist das nochmal? Ist das, nee, Gips ist es nicht, ne? So Zeug, mit dem auch, wenn ihr eine Zahnspange kriegt, eure Zähne
abgenommen werden. Ja, so Modellierungszeug, ja, ja, so, genau, so, kriegt sie über den Kopf geschüttet.
Und sie dann sagt, die Maskenbinderin, ja, bleib einfach so sitzen, atme nicht vergessen, 10 Minuten aushalten da, und dann komme ich wieder und sie geht halt weg. Und ganz ehrlich, diese Szene fühle ich komplett. Ich bin zum Beispiel jemand, ich kriege jetzt nicht Atemnot oder sowas in meinem Leben oder sowas, gar nicht. Es gibt aber zum Beispiel, ist jetzt ein bisschen absurd, aber vielleicht kennen das Leute da draußen, zum Beispiel, wenn ich dusche und mein Gesicht unter Wasser mache, aber mit viel Wasser, dann kriege ich plötzlich, obwohl ich eigentlich Luft kriege, kriege ich dann keine Luft mehr, weil ich so eine Art Atemnot-Panikattacke kriege. Und das hier kann ich komplett nachvollziehen, obwohl sie ja eigentlich Luft durch die Nase kriegt, gerät sie irgendwann so in Panik, dass dann nicht, dass du hyperventilierst.
Ja, ja.
So.
Plus, dass sie dann in dem Moment kriegt sie halt so eine PTSD-Flashback-Attacke von X quasi und dann kriegt sie halt eine Panikattacke, genau.
Ja, ja, das fand ich auf jeden Fall war eine coole Szene.
Ja, ja,
ja. Ich fand schon fast, dass man viele dieser Nebenplots hätte rausmachen können und dann doch mehr irgendwie vom Filmset zeigen hätte können. Was zum Beispiel das Vorbild Buddy Double viel mehr gemacht hat als der hier. Mhm. Weil man da auch gesehen hat, zum Beispiel, hier wird es ja nur angedeutet, dass zum Beispiel die Performance der Schauspielerin immer schlechter wird, je dramatischer die Situation für sie wird zum Beispiel. Ja. Das hätte man ja alles machen können, aber irgendwie, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, Ty West wusste nicht so ganz so richtig, worauf er sich fokussieren will, ne?
Ja, ja, voll. Also dem Film fehlt total der Fokus.
Ja.
Weil, wie gesagt, du hast den Serienkiller-Plot, du hast den schwarze Handschuh-Plot, du hast den Satanic Panic, die Umwelt will sie auch nicht so richtig da haben, so Plot in Anführungszeichen. Ja. Du hast den Privatermittler, du hast ihren Manager irgendwie, du hast den Filmdreh oder es darum geht, dass sie da performen kann ordentlich. Ist zu viel.
Ja.
Das ist wirklich im Kleinen zu viel und der Film behandelt halt nichts davon so richtig, sondern schnippt sich da so durch und nichts davon.
Es ist nicht so deep.
Es ist nicht so deep, nee. Ja. Beziehungsweise der Film macht es vielleicht ein bisschen deeper, als es müsste.
Ja.
Und naja, das finde ich auch. Das hat jetzt im Rewatch auch nochmal richtig gemerkt, so, dass der so viele Loose Ends hat, leider.
Ich mochte auch tatsächlich, also ich finde Kevin Bacon cool. So als Schauspieler, ist ein cooler Typ.
Sowieso.
Ja. So und hat viele ikonische Rollen auch gehabt. Und ich finde auch hier, das ist ja so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du den Film Touch of Evil kennst, da hat Orson Welles damals ja auch den Hank Quinlan gespielt und der ist so ein bisschen hier so gemischt, glaube ich, mit Chinatown, soll er hier der Privatdetektiv so ein bisschen sein. Und der macht das auch cool. Das ist irgendwie witzig. Aber für mich, jetzt kannst du dir wieder vorstellen, was kommt, schon fast zu drüber, zu Comic Relief-artig, als das für mich die Spannung aufrechterhalten bleiben kann, weil der mir zu überzeichnet ist irgendwie. Das ist ja kein echter Privatdetektiv, das ist ein Comic-Privatdetektiv, der da durch die Gegend läuft. Sowohl optisch als auch von seinem Handeln her. Und das, dann kann ich wieder diesen Krimi-Plot nicht so ganz ernst nehmen.
Ja, genau. Bin ich bei dir. Er ist cool. Kevin Bacon ist immer cool. Ich mag die Figur dahingehend, dass wie sie auftritt, wie er da im Restaurant sie hinruft, dass er genau, und er ist halt so sassy und ein bisschen lustig, aber gleichzeitig auch bedrohlich und merkst direkt so, okay, das, also mit dem willst du dich nicht anlegen, obwohl er so einen auf netter Onkel macht. Und
genau, der ist so, das finde ich auch cool, der ist halt beides, ne? Du denkst so, der kann, glaube ich, richtig böse werden, das zeigt er ja auch später im Verlauf noch, aber im ersten Moment denkst du, oh, ist auch ein Dulli irgendwie, ne? Also so einem.
Ja, ja, genau. Also mit dem kann man jetzt schon hier irgendwie einen Wein trinken, erstmal gucken, was er will, aber gleichzeitig so.
Undurchsichtig.
Vorsichtig sein, genau. Ja. Das passt auch alles. Ich finde halt, das Problem ist, dass er sich vorstellt, als ich bin halt von jemandem geschickt. Und das ist ja das Spannende. Ja. Weil du kannst dir ja denken, es wird die Person sein, die wahrscheinlich in dem Porn-Kino saß. Das Problem ist halt, dass sobald sie ihn zum ersten Mal da attackiert, im Auto, wo sie ihm mit dem Schlüssel in der Hand so die Fresse einhaut.
Warte mal kurz.
Ja.
Warum überhaupt?
Na, weil er sie filmt.
Nein, nein. Jetzt mal, denk mal immer scharf nach, was du gerade gesagt hast.
Ja.
Der Auftraggeber muss ja der sein, der Maxine. Ach so, er weiß er zu dem Zeitpunkt nicht, dass es seine Tochter ist dann. Sorry, ich habe gespoilert. Also spoilern eh jetzt. Gott, ich darf gar nicht verraten den Film, aber ich muss halt, also sag mal so, ja, ist jetzt eh zu spät, aber kann er nicht. Er muss ja denken, dass das seine Tochter ist, weil er wird ja wütend und zerbricht das Interieur.
Nein, er weiß das.
Ja, aber warum braucht er dann noch diesen Privatdetektiv?
Weil er offensichtlich zu beschäftigt ist oder zu blöd, um selber nachzuforschen, was sie so treibt den ganzen Tag. Das macht keinen Sinn. Darauf wollte ich sogar später erst noch kommen, aber das...
Ah, okay, ja, aber ich bin nicht allein mit dem Gedanken, ne?
Machen wir es direkt auf, dass dass die Figur an sich auch nochmal unnötig ist. Das kommt noch dazu, nämlich. Aber, jedenfalls, er ist ja beauftragt, was er direkt sagt. Sie fragt ja auch nach, von wem. Er sagt so, ne, kann ich nicht verraten, das Betriebsgeheimnis quasi, so. Und dann ist er da im Auto, filmt sie ja, stalkt sie, filmt sie und dann rastet sie hier aus und poliert ihm da die Fresse mit dem Schlüsselbund in der Hand so quasi. Inzwischen mit den Fingern hat sie ja einen Schlüssel und steckt ihm blutig so. So, und ab dem Moment, dann rastet er natürlich aus, verständlich so. Und ab dem Moment ist die Figur als Privatdetektiv erledigt.
Ja.
Sondern dann geht es um eine persönliche Revenge. Er sagt dann sogar, glaube ich, now it's personal.
Ja.
Und dann ist er einfach nur ein weiterer Typ, der sie halt jagt.
Ja.
Und dann ist es richtig langweilig und bescheuert, weil dann steht er einfach plötzlich dann ja da in dieser Chinatown-Kulisse und dann gibt es diese Verfolgung. Und es ist so doof, weil dann ist die Figur egal. So, solange der so ein Schnüffler ist, der irgendwie eine Bedrohung bietet im Sinne von, ich decke irgendwas auf oder so, das ist ja das Interessante, weil du willst ja wissen, warum ist der damit ist das schon erledigt.
Komplett.
Also der Film torpediert sich selbst ganz oft. Wie er Figuren einsetzt und dann wie er sie aufbaut und was er mit ihnen eigentlich macht. Und die Figur ist ab dem Punkt ist die eigentlich total überflüssig. Und sie ist überflüssig aufgrund dessen, was du jetzt gerade gesagt hast, eben schon. Es macht gar keinen Sinn, dass sie überhaupt angeheuert. Oder ich kann mir nicht erklären, was eigentlich der genaue Grund sein soll überhaupt. Was soll der denn rausfinden?
Es gibt einen Moment, ich habe den Film am Sonntag geguckt. Sonntagabend, nachdem die Wahlergebnisse rauskamen. Und ich mochte das. Da kommt ein Zitat vor, als Maxine die protestierenden Leute dort am Universal Lot dort beobachtet.
Ja.
Und sie sagt, und das ist halt, es war wirklich das Wort, die Wörter zum Sonntag, wirklich. Es war so treffend. Angry people are so easy to lead. Und ich musste so, also da bleibt dir das Lachen im Hals stecken, wirklich.
Ja,
in dem Moment, wo ich es geguckt habe. Weil es halt, ja, mehr braucht man dazu gar nicht sagen. Eigentlich, ja. Dann gibt's, das fand ich richtig cool, ehrlich gesagt, weil man denkt so, das hat man ja auch bei La La Land schon gesehen, da waren sie ja auch, das war auch Universal, glaube ich, ne? Ja, das war dasselbe Studiogelände wie in La La Land. Und das ist hier auch zu sehen. Aber sie konnten hier zum Bates Haus gehen aus Psycho. Und das fand ich richtig cool, weil das ist das echte Haus. Das ist das echte Bates Haus aus Psycho.
Und das ist sehr nice, ja.
Und sie mussten sich dafür auch die Drehgenehmigung holen tatsächlich von Alfred Hitchcocks Erben. Haben sie auch dafür bekommen. Aber das fand ich zum Beispiel richtig cool. Und man sieht ja auch Pearl, wie sie am selben Fenster steht wie Norman Bates im Psycho und nach draußen die Leute beobachtet. Genau. Das fand ich echt cool, dieses Haus zu sehen schon. Das war echt cool.
Da merkt man halt, wie dankbar das ist, ne? Weil es ja gleich eine Atmosphäre schafft. Ja, das fand ich auch.
Und auch dann diese Authentizität des Filmdrehs, ne? Du merkst, die sind wirklich gerade auf dem. Das ist genau das, was du vielleicht, was bei den anderen Sachen vielleicht nicht ganz so echt wirkt, aber hier denkst du, ja, das ist das Film, das Studiogelände, so, das ist das. So, das
genau, macht ja.
Auch eine schöne Metaebene einfach so.
Das hat eine schöne Metaebene, genau, und hat eine schöne Atmo dann direkt halt, dass sie auch da ja dann reinflieht, als sie vor dem Privatdetektiv halt flieht und er dann da abgewiesen wird von den Bullen da und so. Das funktioniert, das ist eine coole Kulisse.
Ja, Leon wird dann mit einem Messer sehr brutal in der Videothek umgebracht. Ist auch eine der härteren Szenen, sage ich jetzt mal, weil auch die Tatwaffe, dieses Messer ist auch ziemlich krass, könnte auch irgendwie von Rambo oder so stammen. Das ist schon relativ hart. Und wir haben noch gar nicht über die Regisseurin geredet, die fiktive, die Elizabeth Bender, die von Elizabeth Debicki gespielt wird, fand ich auch ziemlich cool. Hätte auch ein bisschen mehr Screentime vertragen können, finde ich. Und die hat halt schon irgendwie was, allein deshalb hätte sie auch mehr Screentime verdient, weil es was Besonderes ist, wenn eine Frau irgendwie Mitte der 80er Jahre Regie geführt hat. Das gab es zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht so oft. Und daher fand ich die Figur schon ganz cool. Und die wurde inspiriert, optisch, von einer Regisseurin, die schon in den 80er Jahren in Hollywood aktiv war, nämlich Penelope Spheeris. Die kannte ich auch nicht, aber die hat Wayne's World gedreht zum Beispiel später.
Ah, okay, spannend. Ja. Das wusste ich auch nicht.
Aber generell cool. Da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr, ein paar mehr Szenen gehabt mit der Regisseurin, fand ich irgendwie. War die interessanteste von diesen ganzen Star-Rollen sozusagen im Film.
Ja, fand ich auch. Die fand ich cool, die fand ich spannend. Die hat ja auch viel so von ihrer Vision erzählt. Ne? Die erzählt ja auch viel über den Horrorfilm so zu der Zeit und sowas. Das fand ich auch. Und wie du auch schon gesagt hast, ich glaube, es wäre irgendwie nice gewesen, wenn sie mehr mit dem Film gemacht hätten.
Ja.
Wenn du mehr auch über die Story des Films erfahren hättest, dass du vielleicht sogar auch mehr Szenen siehst, die gedreht werden.
Ja.
Und dann hätte man nämlich wirklich auch mehr machen können mit irgendwie, wenn sich, wie du gesagt hast, so Szenen aus dem Film. Und
machen Mord am Set, einen echten Mord am Set, so wie bei Scream 3 halt. Machen
irgendwie sowas. Ja, sowas auch. Dann, dass irgendwas gedreht wird, dann passiert es.
Genau, bring die Molly Bennett, bring die am Set um.
Ja. Genau, zum Beispiel. Und das ist halt so eigentlich ein Gag wäre für die Reihe, um sie dann, ne, und dann ist es echt und so weiter, genau. Ist jetzt auch nichts Neues, aber es hätte gut in den Film gepasst. Ja. Dann hättest du auch wieder gleichzeitig viel mit Maxines PTSD machen können, dass die dann irgendwie dann Sachen aus dem Film mit der Realität vermischt
und
dann sieht sie im Set plötzlich irgendwie Pearl wieder oder sowas irgendwie. Hättest du viel machen können und dann hättest du nämlich auch die Regisseure mehr einbauen können, weil es wäre, wie gesagt, auch das klischeehaft, aber ich hatte mich wieder auch noch erwartet in dem Film, dass dann auch sowas kommt natürlich, wie dass die Regisseurin halt dann irgendwie an ihr zweifelt dann doch.
Ja.
Und dass Maxine dann dadurch auch wieder snappt.
Genau.
Weil wir wissen ja, wie versessen sie ist und wird sie dann quasi durch ihre Psyche, durch die äußeren Einflüsse, durch Detektiv und whatever, was du da reinnehmen willst von mir aus, aber dass das alles ihrer Performance schadet und sie dann nicht so abliefern kann, wie sie will, das macht die Regisseurin sauer, das backfired wieder zu ihr, dass sie halt dadurch wahnsinniger wird und angespannter. Das hätte man ja alles gut so machen können, weil das ja zu ihrem Charakter passt. So. Sie will ja so sehr Star werden und hätte das dann am Set alles nicht funktioniert, wie sich das vorstellt, dann hättest du ja richtig viel machen können. Gibt's null. Hat der Film überhaupt kein Interesse dran. Leider.
Ja, das ist richtig schade. Und deswegen, und da jetzt kommt mein Hauptproblem, und das ist es nämlich, wo das sich dann im negativen Sinne ausgezahlt hat. Ich habe mich gelangweilt. Also die ersten 30, 35 Minuten, wo halt wirklich so das Setting etabliert wird und dieses 80s-Gefühl wirklich noch so frisch auf dich einprasselt, ist, finde ich, immer noch sehr stark. Aber ab dem Zeitpunkt, wo sich dieser Krimi-Thriller-Plot entwickelt und auflöst langsam und so alles so ein bisschen so, boah, das gefällt mir nicht. Und da habe ich schon gemerkt, das zieht sich echt richtig hin irgendwie. Und das hat mich echt nicht gepackt mehr jetzt bei der dritten Sichtung. Ich dachte echt so, ja, langsam könnte der Showdown kommen. Da gucke ich so, okay, wir haben jetzt 40 Minuten. Und das hat mich jetzt ein bisschen überrascht beim Rewatch. Aber ich habe jetzt ein bisschen, glaube ich, das nachfühlen können, was viele andere schon beim ersten Mal gesehen haben in dem Film.
Ich glaube, dass natürlich beim ersten Mal, wenn man halt einfach möchte, sich noch mehr flashen lassen kann, so von all den, an den Sets und all den Kostümen und all den Details und so. Das ist ja auch völlig fein. Aber ich finde auch jetzt, beim kann ich komplett unterschreiben, wie du. Ich habe auf die Uhr geguckt bei einer Stunde mal beim Rewatch jetzt gestern. War so, krass, jetzt kommen noch 40 Minuten.
Ja.
Inklusive dem Showdown.
Ja.
Ui. Und da war ich so, okay, das ist gerade irgendwie langweilig.
Und der schlimmste Part kommt doch, wenn du plötzlich nach 70 Minuten auf die Uhr guckst und jetzt geht aber der Showdown los und du dich dann fragst, hä? Was ist denn jetzt 30 Minuten lang im Showdown passiert? Und dann siehst du es nochmal und denkst so, oh, aber kommen wir gleich noch drauf zu.
Ja. Nee, aber ging mir auch so. Ich war dann wirklich so die ganze Zeit so, boah, das ist gerade ermüdend.
Ja.
Diese ganzen kleinen, nicht nirgendwo hinführenden Mini-Plots und
Charaktere. Weil du auch für nichts belohnt wirst, ne?
Die mir gerade irgendwie vor die Füße geworfen werden. Genau. Die führen zu nichts und ich bekomme keine Erkenntnisse. Wir drehen uns gerade irgendwie nicht mal im Kreis, sondern halt, wie gesagt, du gehst immer so kleine Schritte in irgendeine Gasse und musst wieder umdrehen, weil nichts passiert. Du gehst kurz zu der Figur, abgehakt. Nächste, du gehst kurz zu der Figur und nichts davon zählt aber auf du suchst die ganze Zeit, also so ging es mir gestern, du suchst die ganze Zeit eigentlich den Hauptplot.
Ja.
Weil dann ja auch diese, wo du ganze Zeit denkst, so, okay, das muss ja jetzt irgendwie dieser Typ in Schwarz sein, der selber kommt ja gar nicht mehr vor die ganze Zeit, sondern der wird ja nur noch stellvertretend durch den Ermittler eingesetzt.
Ja.
Der aber ja, wie gesagt, schon längst revidiert ist, weil er halt eigene Fehde jetzt draus macht, so. Und du suchst die ganze Zeit, wo ist eigentlich der Plot? Also, wo ist denn das Ziel? Also, was ist jetzt eigentlich gerade, was will der Film von mir jetzt gerade? So, das suchst du die ganze Zeit im Mittelpart. Ja. Und dann wird's dröge. Dann drehst du dich nur noch im Kreis oder so, ja.
Ja. Und dann, André, kommt das Schluss. Das Schlusswort, ja.
Dann kommt das Schluss. Der nach Maxines Gewaltakt wütende Labatt dreht nun völlig durch und jagt diese über das Universal Studios Gelände. Später lockt Maxine mit ihrem Agenten Knight den Privatdetektiv in eine tödliche Falle. Maxine sucht eine ursprünglich von Labatt genannte Adresse auf und gelangt zu einem Haus in den Hollywood Hills. Dort findet sie Mollys zerstückelte Leiche und auch den Mörder vor. Es ist ihr entfremdeter Vater Ernest Miller, ein Fernsehprediger, unterstützt von fundamentalistischen Mitgliedern seines Kults. Miller und seine Anhänger haben die Tötungen gefilmt, um einen Snufffilm zu produzieren, der Hollywood seiner Ansicht nach als sündig und verderbend entlarven soll. Miller will seine Tochter mittels einer Zeremonie retten, doch die Detective Torres und Williams platzen ins Geschehen und es entsteht eine blutige Schießerei. Mit einer Schrotflinte bewaffnet stellt Maxine ihren Vater schließlich am Hollywood Sign und erschießt ihn. Einen Monat später arbeitet Maxine weiter an The Puritan 2 und hofft, dass ihr Volk niemals enden möge.
Ja, diese Verfolgungsjagd zwischen Maxine und Labatt auf dem Studiogelände, die fand ich auch unnötig.
Ja.
Auch so lang, weil.
Das war, was ich meinte, wo so, da gibt's, das ist das einzig Witzige, die haben so kurz so einen Mexican Standoff so,
ja.
Oder so einen Western Standoff so, und dann, ja, aber dann geht halt so eine typische Verfolgungsjagd durch dieses Studios, ja, los.
Aber halt so unspannend bei, ja, Tageslicht, so, das einzig, ja, ja, cool ist. Und da, auch da hält der Film sein Versprechen nicht ein. Ich dachte auch dieses Mal wieder, dass sie ins Bates-Haus reingehen, beide, und da noch ein, nee, bisschen durch die Gegend laufen, ja, aber no. Nee,
sie geht rein und dann kommt der Polizist, ja, halt schon, ja,
ja.
Und ich dachte mir auch so, ihr seid ja auf dem Studiogelände, da ist gerade noch jemand hergeritten, also es sind, ja, auch Leute, ja, und sie rennt gefühlt eine halbe Stunde und da ist niemand, sie schreit hier auch nicht immer um Hilfe, genau, oder so. Ach, das ist so, nee, das ist gar nicht geil.
Ja. Es gibt dann die Regisseurin, die gibt ja Maxine dann den Auftrag, ey, nimm dir mal 2 Tage Zeit, genieß das Leben und Montag drehen wir weiter und dann geht's richtig los so. Hm. Die Zeit nutzt Maxine dann aus, ein bisschen feiern zu gehen. Und das fand ich wirklich cool, weil deswegen, du wirst dich erinnern dann, wenn du Buddy Double nachholst, diese Disco-Szene ist halt eine komplette Referenz an Buddy Double, weil in Buddy Double drehen sie quasi, wie war denn das noch? Ich glaube, sie drehen ein Musikvideo zu einem Song von Frankie Goes to Hollywood. Und der spielt während einer großen Party in so einer Disco sozusagen. Ja, ja. Und das, und machen sie hier quasi, kopieren sie, weil da läuft ja auch ein Song von Frankie Goes to Hollywood und auch diese Party-Szene. Und das ist zum Beispiel eine richtig coole Hommage.
Okay,
cool. Und das fand ich richtig cool. Das habe ich jetzt rausgefunden. Es gibt eine Elektro-Künstlerin, Alice Wonderland heißt die, von der ich auch eine Schallplatte habe. Und die finde ich richtig cool. Und die legt in dieser Disco auf. Und warum tut sie das? Weil es die Ehefrau ist von Ty West. Das wusste ich nicht.
Nice.
Ja.
Dann darf sie auch auflegen.
Ja. Ja, wie fandst du denn den Maxines Manager? Wie fandst du Giancarlo Esposito mit seiner geilen Haarpracht? Ich mochte es sehr.
Ich mag Esposito total gerne. Ich finde es auch fair, dass sie einen Manager da irgendwie hat, der auch nicht mit dem nicht gut Kirschen essen ist und der auch sagt so, ey, du kümmerst dich um deinen Kram, ich mache alles andere, so, fair enough. Das ist noch einer der wenigen Nebencharaktere, die ich okay finde, der hat ja auch nicht viel Screentime und dass sie halt dann zusammen, oder dass er dann halt den Privatermittler da in die Autopresse dann da reinballert und so, fair enough. So, das ist okay, das nimmt auch nicht zu viel Raum an, ja.
Ich mochte es auch, wie überfordert er damit war, dass Maxine plötzlich so ein persönliches Thema hat, mit dem sie zu ihm kommt und er so die Sekretärin so sagt, nee, der hat gerade keine Zeit und er sitzt doch da gerade auf seinem Hometrainer und mochte doch eigentlich immer nur so gerne Gelddeals und sowas, aber dass er jetzt sowas Persönliches lösen muss, das war ihm erstmal nicht ganz koscher in dem Moment. Das fand ich auch ganz witzig.
Der ist okay, ja.
Ja. Ich fand's aber cool, wie das mit der Autopresse, das mochte ich irgendwie. Das ist auch so
ein bisschen. Ja, die ist ganz nice, die Szene. Unnötig, weil dieser Typ, ja, okay, also, die haben noch diesen einen Typ mit den Hunden. den sie noch dazu holt. Und,
ja, und der ist doch, der war doch am Anfang, sieht man doch einmal, wie sie vom Casting nach Hause kommt und oder nicht nach Hause kommt, und am Pornoset vorbeigeht, wo die gerade rumbumsen da. Und da ist der doch, ist der nicht der Kameramann da gewesen oder irgendwas?
Ja, kann sein.
Hat er da gemacht? Das ist auf jeden Fall jemand, der da am Pornoset gearbeitet hat.
Ja, ja. Und der, also der haut ja im Grunde einfach nur den Privatdetektiv um, der haut ihn auf den Hinterkopf da irgendwie. Und dann steht er einfach nur mit seinen Hunden gefährlich dann neben der Autopresse und guckt böse.
Ja.
Und die Hunde fressen noch die Überbleibsel vom Detektiv nach der Zerquetschung. Ja, ja, aber wie gesagt, also Esposito finde ich ganz nice. Das ist ja, nimmt auch nicht so viel Raum ein, dass sie diesen Manager hat, der auch die schmutzigen Sachen für sie erledigt. Das passt ganz gut.
Ja. Aber ich habe halt den Labbit nicht mehr als Gefahr wahrgenommen und deswegen
war mir
auch
nicht
relativ, also das hätte für mich jetzt auch wieder nicht passieren müssen. Und da habe ich irgendwie das Gefühl, dass Maxine halt wirklich orientierungslos durch die, also nicht Maxine selbst, sondern der Film. Orientierungslos durch die Gegend war, weil irgendwie war der immer, also wir haben ja schon ein paar Sachen gesagt, die wir hätten gerne sehen wollen, und der Film macht immer so Sachen, wo ich denke so, also da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, so zu machen. Nee,
das will ich auch gar nicht sehen. Auch halt, dass sie dann halt in diesen Club geht, ihn dann anlockt und so, und damit die dann hinten da raus ist. Das nimmt auch alles so viel Raum ein. Das ist halt so ein, sag ich ja wieder, das ist so ein Zeitplot, der läuft wieder in der Einbahnstraße und du bist so, ach nee, da wollte ich jetzt eigentlich nicht rein, so irgendwie.
Ja.
Das ist immer alles so ein Tick zu unnötig.
Ja, dann ermittelt Maxine auf eigene Faust, wird dabei von den Cops verfolgt und sie fährt dann zu diesem einen Treffpunkt und da stellt sich dann in den Hollywood Hills heraus, dass der Mörder und Strippenzieher hinter dem Ganzen Maxines Vater ist, den wir ja schon in X am Anfang und am Ende
Hooray,
gesehen haben. Und das ist das Komische. Prinzipiell müsste das eigentlich funktionieren, weil das passt, weil er in X ja schon so eingeführt wird, so, also das passt halt, so ein Heiliger und so ein Scheinheiliger gleichzeitig auch.
Den sehen wir ja sogar am Anfang schon in X, weil die
genau.
Das läuft ja auch in der Tankstelle da.
Genau.
Also, ja.
Und das müsste eigentlich funktionieren, weil sowas funktioniert immer. Das ist ja wieder dieses, die Fundamentalisten und die üben diese patriarchale Kontrolle aus, da über die Frauen.
Ja, und auch Satanic Panic da halt wieder, ne? Ja.
Und das müsste funktionieren, aber es funktioniert für mich A nicht, weil es nicht spannend genug dargestellt ist. Es ist nicht bedrohlich genug dargestellt. Ich finde ihn nicht gut. Ich finde den Schauspieler, also der Schauspieler kann nichts dafür, aber der ist für mich nicht imposant genug irgendwie, als dass das irgendwie, und dass der dann auch noch so viele Gehilfen braucht und doch, dann ist es noch wieder ein Kult und irgendwie hat das für mich gar nicht funktioniert und das wundert mich, weil eigentlich könnte die Auflösung funktionieren. Und wenn ich dann lese, dass Ty West ursprünglich vorhatte, dass die Gefahr im Film eigentlich von Pearl, von der alten Pearl ausgehen sollte, von der Maxine ja auch immer wieder Visionen noch sieht hier in Maxine, also im Film, weiß ich fast schon gar nicht, ob das wäre auch geschärft gewesen, aber ob es nicht am Ende sogar besser gewesen wäre. Aber so, irgendwie funktioniert es nicht. Ich kann gar nicht genau beschreiben, warum, aber ich fand einfach den ganzen Showdown, die ganze Aufklärung einfach super langweilig präsentiert. Das hat gar nichts mit mir gemacht. Kein Schock, keine Spannung, kein Spaß, gar nichts. Und das verstehe ich nicht, wie das schiefgehen konnte.
Ja, ich verstehe es, weil ich darauf jetzt wirklich auch mal geachtet habe im Rewatch. Das Problem ist wirklich, dass das nicht aufgebaut wird. Es wird nicht aufgebaut, weil der Film ist halt komplett versemmelt, dir eine klare Bedrohung zu geben und dir nicht klar macht, also der Weg ist hier nicht das Ziel, sondern das Ziel wird irgendwann einfach random in den Film reingeworfen. So, hallo, hier ist der Vater, Punkt.
Ja.
So, ja, okay, check ich wegen X, aber wo war das denn jetzt wo war das jetzt die ganze Zeit bis hierhin? Das schafft der Film nicht. Der Film schafft ja diesen roten Faden nicht zu erklären, weil der halt anfängt mit Nightstalker, dann Abzweigung macht Schwarzhandschuh-Typ.
Ist das aber ihr Vater, ne?
Das ist der Vater.
Yeah.
Das ist der Vater, der mit den schwarzen Handschuhen, der bringt ja auch den Dings um, den Leon und so. Das ist alles der Vater. Deswegen meine ich ja, er kann Leon umbringen, aber offensichtlich kann er nicht selber nachschnüffeln und braucht Kevin Bacon. Das ist alles so ein Unsinn. Naja, und geht dann die Richtung so schwarzer Handschuh-Typ, dann aber wieder eine Abzweigung, Privatdetektiv, und der geht die ganze Zeit im Zickzack, der Film, und nichts führt so richtig darauf hin, dass dieser, das ist ja schon auch, das soll ja ein Twist sein. Das soll ja ein Oh-Aha-Moment sein. Und das funktioniert überhaupt nicht.
Ich weiß,
das hat bei mir beim ersten Mal schon nicht funktioniert.
Ja, das weiß ich bei mir nicht mehr. Nee, also überrascht war ich nicht.
Nee. Ich war weder überrascht, aber auch noch so, oha, oder nichts. Das ist wirklich, und das ist das Problem. Der Film baut das überhaupt nicht auf, dass du überhaupt die Erwartung haben sollst, dass sowas passiert. Das baut der Film nicht auf. Und dann nur zu sagen, ha, das ist wegen dem Fernsehprogramm aus X von vor 5 Jahren.
So und das funktioniert auch nur maximal dann, wenn du so wie wir jetzt gerade X erst vor 2 Wochen gesehen hast. Genau,
weil du gerade erst durchgeguckt
hast. Aber wenn das wie beim Kino, wenn das da schon über ein Jahr her ist und der Vater auch nur 2 Szenen hatte in X, die du bis dahin vergessen hast. Wie gesagt, ich konnte mich ja jetzt schon nicht mal mehr dran erinnern, als wir X besprochen haben. Dann weißt du doch, wie überrascht ich war. Ich dachte, das ist doch Maxines Vater. Ja. Und ihr so, ja.
Die Überraschung hättest du gerne bei Maxine gehabt. Jetzt mal gucken, du bist nur der Vater.
Ja. Und das ist irgendwie, also, aber auch diese, wie das durchgeführt wird, so, dann haben sie sowas Langweiliges wie so eine Schießerei, wo dann die alle sich über den Haufen ballern und auch man auch überhaupt nicht durchblickt dort. Aber es war irgendwie alles ganz
wild. Ist auch nicht gut geschnitten.
Nee. Und dann mündet es ja mit dem Showdown am Hollywood sein. Das ist wiederum, finde ich, eine passende Idee. Das passt einfach zu so einem Film über Hollywood in den 80er Jahren.
Das ist super. Ja, ein gutes Setpiece auch dann natürlich, klar.
Aber auch das wieder, da kriegen wir erstmal ein Flashback.
Ja.
So ein ewig lang oder eine Vision. Es ist ja gar kein Flashback.
Genau, wir kriegen eine Vision. Und das ist das, was wir ganz am Anfang erzählt haben. Dann kriegst du erstmal eine Vision davon, dass Maxine sich vorstellt, weil über ihr ist der Helikopter, ne? Der Polizeihelikopter, die sagt, Waffe fallen lassen, dies, das. Und dann kriegt sie einen Flash-Forward.
Weil es das Scheinwerferlicht, eine Scheinwerferlicht.
Genau, und er sagt ja dann, du siehst so toll aus im Scheinwerferlicht. Ja. Auf jeden Fall, dann kriegt sie einen Flash-Forward davon, wie es wäre, wenn sie dafür verantwortlich wäre, den Nightstalker-Killer, dass der festgenommen wird.
Wohlgemerkt, kurz Einwand, eine Sache, die macht ja hier sogar Sinn. Sie kann ja, also für uns Zuschauer ist das ja eigentlich nur bescheuert, das mit dem Nightstalker. Aus Maxines Sicht kann es ja sein, dass sie denkt, sie hat den Nightstalker gefangen zu dem Zeitpunkt, weil der wird ja dann parallel dazu gefasst oder einen Tag später oder so. Ja. Aber sie denkt ja sogar, es ist der Nightstalker, ihr
genau. Vater. Ja. Genau. Und denkt sich dann so, dass sie im Fernsehen interviewt wird in den Nachrichten und sie wird so als Heldin gefeiert und sie ist dann da am roten Teppich. Und wird dann interviewt, weil Puritan 2 hat natürlich eine fette Red Carpet Premiere.
Vor allem im Chinese Movie Theater, genau.
Ja,
Puritan
genau.
2, ja. Aber und ich mochte es auch, wie dann die Regisseurin, also Elizabeth Bender, dann auch noch sagt, ja, und also Maxines Geschichte, da müssen wir auch einen biografischen Film drüber drehen, über diese Erlebnisse, die sie da durchgemacht hat. Oder so.
Genau. Das ist ganz funny, so, aber dann kommt halt Schnitt zurück, so, und sie ballert ihm halt das Gesicht weg, so, weil sie, nein, am Ende des Tages ist ihr Rachegedanke oder das, was er ihr angetan hat, überwiegt dann irgendwie. Aber genau, wir kriegen dann diesen Nightstalker, ich will es nicht mal plotten nennen, weil es keiner ist, dieses Nightstalker-Scheiß dann aufgelöst damit. Einmal.
Aber sie sagen halt wirklich, und das verstehe ich nicht, warum sie nicht sagen, und der Nightstalker auch ist ein, dass sie irgendwie erklären, wer das ist,
dass
auch
immer
für die Zuschauer.
Dass
weil für die Leute, die den Nightstalker nicht kennen,
Die verbinden das dann damit. Ja, genau. Und du siehst ja auch direkt, der hat ja volles Haar da in dieser Szene, wo der dann abgeführt wird und so. Ist ja überhaupt nicht, sieht ja null aus wie ihr Vater, ist ja viel jünger und so. Genau. Und die erklären nicht mit einem Satz oder mit einem Bild oder whatever. Die erklären null, dass das nicht dieselbe Person halt war. Das ist einfach so schlecht aufgelöst, wirklich. Das ist einfach writing-technisch Katastrophe.
Ja.
Das und stimmt. Halt auch dann, ich meine, sie knallt ihm das Gesicht weg, der Effekt ist super, wie der Kopf da so wegplatzt.
Ja,
so, und dann ist so ein Monat später und sie arbeitet wieder. Also, der Helikopter.
Es ist ja nicht mal Notwehr, was sie ist, das, weil der lag ja schon hilflos am Boden. Also.
Der Helikopter ist über ihr, schreit 10 Minuten lang, legt die Waffe weg. Die sagen sogar, ist mir aufgefallen, it's over, Maxine. Die reden sie aus dem Helikopter mit Namen an. Ja. Wo schon wieder dieses Ding ist. Wieso wisst ihr denn alle, guckt ihr alle die Pornos oder
Maxine
was?
Mings, Pornodarstellerin, 32 Jahre alt. Bitte nehmen Sie die Schrotflinte weg.
Ja, so ist es quasi. Genau so ist es inszeniert. Und dann knallt sie ihn halt ab und es passiert ja offensichtlich auch nichts dafür.
Es sei denn, ich weiß, aber du bist ja jetzt alleine hier und ich habe dich quasi umzingelt, weil die beiden Damen nicht da sind.
Jetzt kommt wieder ein
großer Plot.
Ja.
It's in her head. Weil das sich gerade die, weil das auch schon das ist, wie sie sich diesen Showdown vorstellt.
Vorstellt.
Mit dem, mit dem Scheinwerferlicht des Hubschraubers und so weiter und so fort. Sind
wir wieder bei der Pearl-Logik.
Der mir übrigens sehr viele Leute recht gegeben haben, wollte ich schon mal anmerken an der Stelle. Das ist die, meine Theorie ist deutlich verbreiteter als eure, aber das wusste ich halt zu dem Zeitpunkt der Besprechung noch nicht, aber schwamm drüber. Hier wird's wahrscheinlich nicht der Fall gewesen sein, aber könnte zumindest eine Erklärung dafür sein, warum weil Notwehr kann's echt, gut, amerikanisches Strafrecht.
Ja, also dafür, dass der vorher auch alle umgebracht hat und nachweislich ihr nachgegangen ist und so, vielleicht, aber jedenfalls komisch. Ja. Aber ja, auf jeden Fall dieser ganze Showdown, die Auflösung, wie es inszeniert ist, es ist keine Überraschung, es ist kein Wow-Moment, es ist irgendwie, es fühlt sich fast an, als würde es nicht in den Film gehören.
Ja.
Es fühlt sich wie so drangehangen hinten an. Ganz,
es ist
ganz
auch, da kann man auch wirklich sagen, wie gesagt, das klang jetzt heute sehr meckerhaft und so, aber wie gesagt, ich mag die erste Hälfte des Films auch wirklich noch nach wie vor sehr. Danach wird es langsam, geht es bergab. Aber das Schlussviertel oder Drittel, das ist halt wirklich schlecht. Das muss man wirklich einfach so sagen. Es ist wirklich schlecht. Und man, also ärgerlich, drücken wir es mal so aus. Ärgerlich ist vielleicht sogar noch das bessere Wort, weil da so viel mehr möglich gewesen wäre. Aber vielleicht dann auch mit drei Filmen innerhalb von anderthalb Jahren zu viel für Ty West. Vielleicht auch.
Vielleicht,
so von wegen, so, wir müssen das jetzt schnell zu Ende bringen, solange das noch funktioniert, so. Und dass man sich dann, dass sie diesen Part dann nicht so durchgeplant haben, wie jetzt Pearl und X zum Beispiel. Ich weiß es nicht. Also, ein bisschen schade. Wenn man dann die Credits überstanden hat, gibt's noch ein kleines Gimmick, denn ganz am Ende der Credits kommt noch so ein kleiner Aufkleber, Be Kind, Rewind. So wie das damals bei den Videokassetten der Fall war. Fand ich ganz nett. Aber,
Aber,
ich sage, André, dass der Film funktioniert als 80er-Jahre-Nostalgie-Showcase, als Style over Substance funktioniert er, weil ich mag den Style nach wie vor sehr. Ich finde, der Film sieht cool aus, hat einen coolen Sound, das funktioniert alles für mich, hat einen coolen Cast, tolle Musikauswahl, eine tolle Atmosphäre, starke Bilder und die erste Filmhälfte, die ist auch sehr gut gepaced, sehr unterhaltsam. Da wird man auch irgendwie, also ich wurde reingesaugt in den Film. Aber der Story-Arc ist halt nur stark aufgebaut, also nicht stark aufgebaut, am Anfang stark aufgebaut, geht dann aber völlig falsche Wege bis zu einem richtig enttäuschenden Finale. Die Nebenfiguren bleiben alle blass. Falsche Themensetzung, die Themen, die gesetzt werden, zu oberflächlich. Und deshalb werte ich deutlich ab für meine Verhältnisse von, also ich habe ja bei 4,5 angefangen und bin jetzt nur noch bei 3,5. Was immerhin ein ganzer Sternabzug ist, muss ich sagen. Und das hat mich wirklich überrascht. Das war die größte Podcast-Besprechungsüberraschung seit Ewigkeiten hier für mich. Ja. Der ist quasi von meiner Loved Ones-Liste ins Mittelfeld gerutscht, sozusagen. Und muss aus dieser Liste raus. Geheime Liste, braucht ihr nicht suchen. Wie sieht's mit deinem Fazit aus?
Krass. Hätte ich auch nicht erwartet, ehrlich gesagt. Weil ich ja wusste,
es tut mir auch leid jetzt, dass wir diese Episode gemacht haben, weil hätten wir das nicht gemacht, dann wäre der Film auch nicht abgewertet worden.
Nee, es tut mir leid. Ich wusste ja, dass du den magst. Deswegen, ja, krass. Ja, ich kann mich nur anschließen. Also, ich finde den auch nach wie vor nicht schlecht. So, der hat viele gute Ansätze. Der hat auch, wie gesagt, ich mag den Look and Feel auch wenn das für mich nicht authentisch ist. Heißt nicht, dass ich den nicht mag. Mia Goth ist wieder super, so die ganzen Side-Characters, die spielen ja auch alle gut, auch wenn sie nicht alle nötig sind in dem Film, einfach ihre Figuren. Und der hat schon viele Ansätze, aber für mich halt auch so, die erste Hälfte auf jeden Fall gehe ich noch mit, auch wenn ich auch da schon ein bisschen eiert, aber ab der Hälfte, wenn dann wirklich diese ganzen Mini-Plots aufgemacht werden, die keine richtigen sind, der sich einer nach dem anderen verzettelt, in Sackgassen endet, nicht zur Ausgangslage passt oder beziehungsweise der Film es auch generell halt, wie schon gesagt, nie schafft, mir überhaupt so zu erklären, was ist eigentlich jetzt, bis auf, dass Maxine natürlich ein Star werden will, was ist denn eigentlich so wirklich der Hauptplot, auf den ich fokussieren muss? Das kriegt der Film für mich nicht hin. Und,
der erzählt ja wirklich auch nichts, ne? Auch nicht
mal. Nee, eigentlich erzählt
so
er
so dieses
viel.
Typische, so, ja, Hollywood ist böse und verschluckt euch so, aber da haben Ex und Pearl auch deutlich mehr zu erzählen gehabt, auch im Subtext. Ja.
der Film funktioniert, er will sich dann so durchviben und dafür ist es auch nicht stark genug irgendwie für mich so. Und deswegen, und umso länger die Laufzeit wird, umso ärgerlicher fand ich ihn oder umso, ja, langweiliger, bedeutungslos so einfach, weil er vor sich hin eiert und einfach nicht zum Punkt kommt. Und dann kommt der Punkt, den Ty West halt dachte, das ist ein krasser Eye-Opener oder das ist ein Wow-Moment, eben mit der ganzen Auflösung. Ja. Und die ist, wie gesagt, ich habe extra wirklich, das war, ich wusste es ja noch, ich wusste noch, was die Auflösung ist und wer es ist. Und ich habe doch mal auf alles geachtet, aber es gibt keine Herleitung. Und ohne eine richtige Herleitung und ohne richtige Anhaltspunkte und eine gewisse, wie schon gesagt, wir haben Ermittler im Film. Wenn die irgendwie dahin ermitteln würden, dass irgendwas davon schon irgendwie angefüttert wird, in irgendeine Richtung, dann wäre das ja fair enough, aber das passiert im ganzen Film ja einfach nicht. Dass selbst die Ermittler nichts machen, außer, wie gesagt, vor Maxines Haus parken und immer genau dann hinter ihr herfahren, wenn sie irgendwo hinfährt. So mehr machen die im ganzen Film nicht. Und daher hast du keine Herleitung für das Finale und für die Auflösung und die verpufft halt komplett. Wie gesagt, fühlt sich für mich an wie ein Fremdkörper im Film, der da einfach nicht reinpasst, inklusive noch echt ewig langem dummen Erklärmonolog von ihrem Vater, der natürlich nochmal alles aufrollt und wie enttäuscht er ist und sie ist ja dem Satan verfallen und nochmal hier, wir machen hier einen Film und der bla 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 bla. Völlig verlabertes Finale auch, bevor es dann in diesem nicht mal gut inszenierten Shootout endet, der auch irgendwie nicht in den Film passt. Also ist alles weird. Von daher, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte dem eine 3 gegeben damals im Kino und ich gebe ihm jetzt eine 2,5 nur noch. Oh. Also ich habe ihn auch noch mal ein bisschen runtergewertet. Ey, ich finde den wirklich, er ist keine Katastrophe. Er hat auf jeden Fall Schauwerte, aber ey, der hat sich leider echt ganz schön verstolpert da über dem dritten Teil.
Das heißt, dein neues Ranking?
Ja, mein neues Ranking ist, wie gesagt, hat sich verschoben. Es war in der Reihenfolge wie released vorher X, Pearl, Maxine und es ist jetzt tatsächlich, Pearl ist nach vorne gerutscht für mich, weil ich den wirklich im Rewatch, das war der Film, mit dem ich die beste Zeit hatte. Ich finde, der hat für mich das beste Gesamtpaket. Der ist am rundesten für mich. Plus eben dieser unverbrauchte Look und das Setting. Jetzt ist es tatsächlich Pearl X Maxine. Ja.
Ja, ich auch. Also echt? Ja. Bei mir auch, ja.
Cool.
Ja. Mhm. Also Pearl war die größte Überraschung im Positiven und Maxine die Überraschung
im Negativen. Die größte im Negativen leider, ja, voll. Und trotzdem halt so, auch nochmal retrospektiv, jetzt so die Back-to-Back zu gucken, finde ich, macht Sinn.
Und Spaß.
So und Spaß, Kontext, genau. Ja. Aber macht auch Sinn und fühlt sich organisch an. Aber es ist halt schade, dass du halt weißt, dass mit dem Letzten auch der kommt, der halt leider die wenigsten Werte, so irgendwie Schauwerte hat halt, ja.
Ja, aber ein paar Sachen auf jeden Fall mitgenommen. Also ich habe jetzt Mia Goth als Schauspielerin mehr zu schätzen gelernt. Mhm. Tatsächlich mag in der Summe das, wie gesagt, bei mir ist Maxine ja trotzdem mit 3,5 Sternen ja immer noch gut. Das, was Ty West auf die Beine gestellt hat, dass er das sich auch zugetraut hat. Und das Konzept dahinter ist ja auch sehr originell eigentlich. Mhm. So gerade mit dieser Verwebung dieser zwei Figuren, Maxine und Pearl, das finde ich ist eine ziemlich gute Sache. Und wenn man sich bei X gefragt hat, was soll das, warum spielt die beide, dann macht es retrospektiv dann irgendwie schon Sinn, so, ne? Mhm. Weil es halt, ja.
Und ja, vielleicht ist in Maxine eben auch davon noch mal zu wenig. Klar, man hätte es irgendwie schwierig machen können, aber nur diese Flashbacks da reinbauen, dass sie sich halt ein paar Mal irgendwie sieht. Ja.
Wie gesagt, vielleicht war das ursprüngliche Konzept doch die bessere Idee mit Pearl als Antagonistin in dem Film.
Da hätte man sich halt fragen müssen, wie hat sie jetzt das noch überlebt so lange?
Kann ja auch ein Geisterhorrorfilm sein, was auch immer. Also, ne? Also, gerade wenn es im Bates Haus spielt, da hätte man
das stimmt, hätte man das machen können. Ja, aber deswegen, das war vielleicht auch noch ein bisschen wenig Connection mit, also ein bisschen wenig Connection zu den anderen Filmen. Ja,
ja, also irgendwie, naja. In der Summe hat es auf jeden Fall Spaß gemacht.
Das schon.
Und nächste Woche geht's dann weiter. Dann gibt's die zweite Episode von Fresh Blood. Und das wird wirklich Fresh Blood in dem Fall. Wir gucken Donnerstag Resident Evil und nehmen ein paar Stunden später Fresh Blood auf. Das ist immer das, wovor ich Angst habe. Aber dafür ist ja genau dieses Format gedacht, dass wir auch eben sofort über sowas sprechen können, ohne dreistündige Analyse
zu machen. Drei Stunden Deep Dive, genau. Sondern erstmal Ersteindruck, ja.
Ja. Den 3-Stunden-Deep-Dive gibt's dann erst, wenn wir die ganze Resident-Evil-Reihe noch mal im Einzelnen Ich verstehe bis heute nicht, wie wir damals so 6 Filme in eine Episode packen konnten.
Und ey, so. Auch Saw und so. Ich habe heute noch mal immer wieder Lob dafür bekommen. Ich habe heute eine neue Folge, Wofür gruselt sich eigentlich, aufgenommen, kommt nächste Woche. Und wurden noch mal explizit gelobt, auch von dem neuen Gast, für unsere langen Folgen, weil das auch seine Lieblingsfolge von uns immer war. Ja. Das ist ein langjähriger Hörer auch von uns tatsächlich. Und hat gefragt, warum wir die eigentlich nicht mehr machen. Und naja, ich hatte an meinen geistigen Zustand diesen Folge mal gedacht. Aber genau das fanden die Leute ja immer so lustig natürlich.
Ja. Denn, also muss man dazu sagen, also Podcasten ist auch anstrengend. Das ist tatsächlich so. Und je älter man wird, desto anstrengender wird es auch, muss man auch dazu sagen. Das ist schon, also ich bin mir relativ sicher, dass das auf dem Niveau wir das heutzutage nicht mehr hinkriegen würden, 5 Stunden oder 4 Stunden über 6 Filme zu reden. Also die 4 Stunden schon, aber nicht über so viele Filme.
Dann darf ich aber, also es geht glaube ich schon noch, ich darf aber den ganzen Tag vorher nichts anderes machen. Ja. Also meine Gehirnkapazität muss am absoluten Anschlag, also muss voll da sein so. Aber jetzt irgendwie den ganzen Tag arbeiten und Projekte machen und anderen Kram machen und dann abends, wir reden in der Regel mal abends auf, und dann abends noch irgendwie 6 Stunden Podcast, dann kannst du wieder wegschmeißen, ja.
Ja. Ich meine, zu viert mag das noch gehen, denn es ist noch doppelt so lang, aber ich finde zu zweit, auch jetzt wieder, mein zu zweit Podcasten-Limit ist jetzt tatsächlich aufgebraucht für heute, weil man deutlich mehr Redeanteile hat.
Genau, du musst natürlich mehr reden, als wenn wir auf 4 aufteilen, genau.
Deswegen weiß ich auch nicht, wie wir Fresh Blood letztes Mal mit 3,5 Stunden gemacht haben, aber wir werden es nächste Woche sehen.
Und dann waren wir noch live.
Ja.
Das machen wir auch nie wieder.
Und jetzt die Leute zu Hause, jetzt jammern die schon wieder über diesen einen Samstag. Haben sie einmal im Jahr gearbeitet, weißt du?
Nein, aber es ist wirklich, also es ist ja nicht nur das Labern, sondern also du musst ja die ganze Zeit, du bist hier den Film zusammenhalten, wir müssen du musst ja die Stringenz wahren.
Ja.
Das klingt echt immer ein bisschen meckern auf, ist es auch letztendlich meckern auf hohem Niveau. Aber das Hirn macht irgendwann nicht mehr mit, weil das Hirn und die Worte irgendwann nicht mehr formt nach 6 Stunden oder so.
Komplett.
Aber ja.
Alright. Dann hören wir uns, wie gesagt, nächste Woche am Freitag oder Samstag, je nachdem. Ja, wir versuchen Freitag, vielleicht kommt es auch Samstag.
Freitag,
ja. Genau, damit ihr bestens für Resident Evil und alle anderen neuen Horrorfilme bestens gerüstet seid. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schreibt uns, wie gesagt, gerne was in die Kommentare bei Spotify oder an fanpost@devilsanddemons.de oder schaut doch mal bei Steady vorbei. Da gibt's auch immer tolle neue Sachen und unterstützt uns da gerne. Zum Beispiel, wenn ihr eine neue Folge Devils and Demons Extreme demnächst hören wollt.
Devils Extreme ist eigentlich viel besser, ist viel kürzer.
Ja. Auch nur Extreme wäre eine Option. Dann schaut da gerne mal vorbei. Freuen wir uns drüber. Vielen Dank für eure Unterstützung, Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons. Heute mit André und mit mir. Ciao, ciao.
Tschüss.
Coming to get you, Barbara.
They're coming for you.